Wir wollen uns an Gott freuen. Mein Thema heute ist, nur Gott kann uns Hoffnung geben. Nur Gott kann uns Freude geben. Nur Gott kann uns Leben geben. Also wir sind auf Empfang heute und möchten von Gott beschenkt werden. Wer möchte beschenkt werden? Wer hat Einkaufstasche mitgebracht? Wer erwartet etwas? Erwartet was von Gott. Das, was du erwartest, das wirst du bekommen. Erwarte nichts und du wirst nichts kriegen. Kannst leer nach Hause gehen. So, ich möchte zuerst einmal noch einladen, ganz kurz zu den Gottesdiensten. Freitag werde ich das Thema haben, was sich unter Christen verändert hat, in der Christenheit, in den wiedergeborenen Christen, was nicht mehr ist, was schon immer war, oder was Gott geben wollte oder gegeben hatte, und wie weit sie schon abgefallen sind, wie weit sie schon lau und träge geworden sind. Über das laue Christentum werde ich predigen oder sprechen, aber nicht, keine Angst, ich will Feuer schüren. Ich sag, was es nicht ist, und ich sag, was es sein sollte mit der Hilfe Gottes. Dann am Samstag, wir haben eine Hochzeit oder Trauung, und im Rahmen dessen werde ich auch sprechen, Schlüssel zu einem siegreichen Leben, also zu einer siegreichen Ehe. Nicht, dass der Mann über die Frau siegt und die Frau über den Mann. Nein, die siegreiche Ehe ist, dass wir gemeinsam zusammen stark sind in Gott. Halleluja, alle miteinander. Dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, der Schlüssel zur Befreiung, zur völligen Befreiung. Weißt du, wenn du das richtig begriffen hast, was das Evangelium wirklich ist, dann brauchst du keine Superstars, dann brauchst du keine extra Kuren und Therapien und was weiß ich alles, dann bist du frei. Wer sich anständig bekehrt, der ist bekehrt und der muss nur gerade auslaufen und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Dann nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, die böse Falle der Angst. Die böse Falle der Angst. Und wir wollen einfach aus dem Wort Gottes uns von diesen Ängsten befreien und nicht in jede Falle tapfen, wo der Teufel uns so als Fettnäpfchen hinlegt. Okay. Und das wird Renate diesen Nachmittag gestalten und ich wünsche ihr auch viel, viel Kraft. Okay. Nur Gott kann Hoffnung geben. Wenn ich die Welt anschaue, da ist so viel Verzweiflung, so viel Resignation, so viel Mutlosigkeit, da geben sich die Leute am laufenden Band auf, erschießen sich, nehmen sich das Leben, vergiften sich und was sie sonst alles noch machen. Weißt du, die Welt ist zum Verzweifeln, zum Heulen. Aber ich möchte hier mit Gottes Hilfe eine Kampagne der Hoffnung machen oder starten. Also gib dich nicht auf. Gott gibt uns nicht auf. Gott hat niemand aufgegeben. Er hat seinen Sohn gesandt, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Seit Weihnachten weht ein anderer Wind auf dieser Welt. Aber die Namenschristen, wenn du die anguckst, die Masse so, die nur den Schein der Gottseligkeit haben, die kapitulieren. Weißt du, die haben keine Substanz, die haben keine Kraft, die haben nicht die Hoffnung. Paulus schreibt einmal an die Philipper, ihr wart auch einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist die Menschheit, ohne Gott und ohne Hoffnung. Und je weniger die Menschen Gott haben, desto weniger Hoffnung haben sie. Denn Gott ist letztendlich noch so die letzte Instanz. Also wenn mir niemand hilft, dann kann mir Gott helfen. Wenn mir niemand beisteht, Gott kann mir beistehen. Oder wir hören manchmal, hier kann nur noch der Herrgott helfen. Also das ist die Hoffnung. Und viele Menschen, die Gott nicht haben, die können auch nicht mehr sagen, der Herrgott kann mir helfen. Verstehst du, wer soll ihm helfen? Der kann sich selbst nicht erlösen. So, wer den Heiligen Geist hat, und ich werde heute auch, Hoffnung und Heiliger Geist sind unzertrennbar. Die gehören zusammen. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der hat keine Substanz. Der hat zwar das Etikett, Kind Gottes oder Christ oder Heiliger, aber da drin ist keine Substanz, kein Inhalt. Da ist nur das Etikett da. So, innen drin ist es hohl. Hohle Christen halten auf Dauer nicht durch. Die machen so viel Krach, klopfen mal an leeren Gefäß und da ist sehr viel Lärm. Aber da musste erstmal was rein. Hoffnung. Wir lesen 1. Korinther 13, werde ich auch heute noch kurz behandeln. 1. Korinther 13, da sagen die Leute, ja, Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, nur Liebe bleibt. Aber was mache ich, wenn ich keine Hoffnung habe? Ich brauche Hoffnung, um zur Liebe zu kommen. Ich brauche Hoffnung, um zur Kraft zu kommen, zur Freude zu kommen, zum Sieg zu kommen. Ich brauche das alles. So. Die Menschheit, wenn du genau sie anguckst, liest Zeitung, schau Fernsehen, hör Nachrichten, schau dich ein bisschen rum, deine Umgebung, dann wirst du merken, die Menschheit geht mit Riesenschritten auf die Hölle zu. Was ist die Hölle? Gottlosigkeit, Gottes Ferne, Gottes Abwesenheit. Alles entwickelt sich zum Negativen. Der Staat kann bald die Renten nicht mehr zahlen. Die rechnen schon aus, jeden Pfennig oder jeden Cent berechnen sie dir jetzt schon. Bald können sie also nicht mehr die Sozialhilfe zahlen. Und alles wird teurer, für dich sogar auch unbezahlbar vieles. Menschen werden immer unfähiger, zerbrechen unter der Last des Lebens. Hoffnung. Aber wenn du Hoffnung hast, das ist, selbst wenn es ein Strohhalm ist, du kannst dich noch festklammern. Aber wenn du keine Hoffnung hast, an was willst du dich festklammern? Also selbst die Strohhalme sind noch manchmal nützlich. Und sagen, ja, der Glaube ist ein Strohhalm. Macht nichts. Gott hat viele Strohhalme. Ein ganzer Strohballen, einen ganzen Strohballen, da kannst du dich schon noch ganz schön festhalten. Das würde dich noch besser auf dem Wasser halten, wie mancher Schlauchboot. So, mit Riesenschritten geht die Welt den Abgrund zu. Ich habe letzten Mittwoch über psychische Störungen gesprochen, die werden immer größer. Immer mehr Menschen leiden an der Seele, gestörtem Verhältnis mit sich selbst. Die haben keine Hoffnung. Arzt kann mir nicht mehr helfen. Die Therapie kann mir nicht mehr helfen. Die Gemeinde kann mir nicht mehr helfen. Die Menschen können mir nicht helfen. Wer kann mir noch helfen? Das Verbrechen wird immer größer. Die Polizei, die lacht sich eins. Die kommen nur, wenn Terroristen irgendwas anstellen. Dann sind sie alle da und schlagen Alarm, aber wenn bei dir was passiert, kümmert sich doch kein Mensch. Wir gehen also auf diese Gottlosigkeit, diese Gottesferne, diese Leere, und die Skandale werden immer schlimmer, Probleme werden immer unüberwindbarer und das Leben wird immer auswegloser. Das ist die Situation, wie ich sie beschreibe und skizziere. Die gegenwärtigen Krisen, ja, es geht bergab. Hast du schon irgendwo gesehen, dass es bergauf geht mit unserer Welt, auf, vorwärts? Die erzählen als Schönfärberei. Ja, die Wirtschaft entwickelt sich positiv, aber ich merke nichts davon. Das wird alles teurer. Ich merke, von diesen blühenden Landschaften gucke ich immer noch, wo die blühenden Landschaften sind, die Herr Kohl mal erzählt hat in der Ex-DDR und so. Alles blühende Landschaften. Also kahle Landschaften sind es wirtschaftlich und die Leute leiden darunter, Arbeitslosigkeit. Menschen werden immer unfähiger. Weißt du, sie sind bestens informiert. Aber wozu? Warum lerne ich dann eigentlich? Überall haben wir, tut mir leid, Gott möge mir vergeben, dass ich so sage, aber wir haben lauter Fachidioten, Experten. Aber wenn du dann zu einem Experten hingehst, dann sagt er, ja, das kann ich Ihnen nicht helfen, dann müssen Sie zum nächsten Experten gehen. Und bist du beim nächsten Experten, dann sagen sie, nein, dazu bin ich nicht zuständig, gehen Sie zum nächsten Experten. Und da gehst du von Experten zu Experten, bis du selbst am Schluss ein Experte bist. Ja, aber das ist der Weg, den du heute beschreitest. Die Gerichte, die sind überlastet, also auch kaum Hoffnung, dass du mal Recht bekommst. Und wenn du dann Recht bekommst, dann musst du schön bezahlen, also schmieren. Ohne Schmiergeld läuft heute nichts mehr. Wir sind so schlimm wie in Arabien oder im Orient. Also ohne Schmiergeld passiert nichts. Und wenn du dich anguckst, dann, was so alles gewesen ist, wie viel Siemens Schmiergeld gezahlt hat. Heute wird nur noch Schmiergeld gezahlt, Milliarden. Hoffnung. Die Welt steht vor einer großen Revolution. Die Revolten fangen schon an, so rund um Mittelmeer, Tunesien. Jetzt in Ägypten geht's weiter und ich sage, es wird gar nicht lange dauern. Da ist Algerien dran, da ist Marokko dran und da ist der ganze nordafrikanische Raum dran. Und die Menschen lehnen sich auf und die sagen jetzt, wo ist, ihr habt gesagt, Allah wird uns helfen, aber wo hilft uns der Allah? Allah hilft auch nichts. Also, wer hilft uns jetzt? Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und dann gibt es, und damit hat es in Tunesien ja angefangen, dass Leute sich verbrennen. Und meist, wenn Leute sich verbrennen, ist ein Akt der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Verbrennen, wenn sich jemand mit Benzin überschüttet und sich verbrennt, ist nichts anderes als so Hölle in Vorweg. So, man greift voraus, Hölle, also man verbrennt sich. Und ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. Und ich denke nur, auch in der DDR, Pfarrer Brüsewitz, als er sich verbrennen ließ, er sah, ich kann gegen dieses Regime nichts anstellen und lässt sich verbrennen. Und man feiert ihn zwar als Helden heutzutage, aber für mich sind das keine Helden, die sich verbrennen lassen. Denn Verbrennen ist der letzte Ausweg. Ausweg, weil es nichts mehr läuft. So, das ist nicht der Weg. Das ist der Weg der Hoffnungslosigkeit, sich verbrennen zu lassen. Jeder Mensch trägt in sich einen Hiob, einen Brüsewitz, der verzweifelt, der sich aufgibt, der nicht sagt, was ist mein Leben noch, ich lasse mich nur noch verbrennen. Also vielleicht nimmt der Westen Notiz noch davon oder vielleicht nimmt die Welt Notiz davon. Das ist Selbstaufgabe. Und so viele Menschen stehen vor Selbstaufgabe. Das ist vorweggegriffener Selbstmord. Und wir alle neigen irgendwo zu Verzweiflung. Also sag nicht, dass kein Mensch verzweifelt. Sogar der Beste, der Choleriker, der am Leben so wirklich dran hängt und das Leben gestaltet und alles in den Griff kommt. Und Paulus sagt, wir verzagten am Leben, sogar als er dann 14 Tage keine Sonne gesehen hat. Und schon bei 14 Tagen, wir verzagten am Leben. alle miteinander, 276 Menschen, die auf dem Schiff waren, wir verzagt, weil wir keine Sonne sind. Wenn du mal 14 Tage keine Sonne siehst, ist klar, dass du verzagst und mutlos wirst und sagst, komm wieder gar nicht mehr raus, hör das Tal nicht mehr auf. Weißt du, aber du gibst dich nicht auf. Und dann macht Paulus Abendmahl, dann sagt er, ich werde Abendmahl feiern, und er nahm das Brot und dankte und gab es den Leuten auf dem Schiff, und die haben Abendmahl gefeiert, die haben an den Sieg Jesu gedacht, also Abendmahl ist nichts anderes, wie an den Sieg Jesu denken, was auf Golgatha geschehen ist, und dann plötzlich sagte der Herr, Leute, ihr müsst nicht kapitulieren. Heute Nacht stand der Engel des Herrn da. Das Schiff wird untergehen, aber die Mannschaft wird gerettet werden. Hoffnung. Und Hoffnung hast du nicht für dein Schiff und nicht für dein Auto und nicht für dein Haus und nicht für deine Firma. Hoffnung hast du für dein Leben. Alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet werden. Hoffnung hast du für deine Familie. Hoffnung hast du für die Menschen. Gott gibt Hoffnung nicht für die Rinder und Steinbauten und Paläste und Regierungen und Kirchengebäude. Nein, Gott gibt Hoffnung für den Menschen. Gott ist ein Gott für die Menschen. Und deshalb, und er sagte, das Schiff wird untergehen, vergiss das alles, trenn dich von diesem Schiff und was du hast noch, wenn du satt bist, schmeiß über Bord und dann fahr weiter. Paulus resigniert nicht und sagt, wir werden alle am Leben bleiben. Weil Gott ermutigt uns. Der Teufel ist immer, der uns entmutigen möchte. Mit, was weiß ich allem? Mit negativen Nachrichten, Informationen, Eindrücke, Gefühle. Negative Gefühle sind ganz schlimm. Weißt du, du musst nur ein negatives Gefühl bekommen. Der Teufel kann deine Gedanken nicht lesen, aber der kann dir dumme Gedanken einpflanzen. Und so weiter. Dann hörst du, der Nachbarin ist gestorben am Krebs und dann sagst du, guck mal, bei mir kann es auch passieren. Und schon geht's weiter. So pflanzen sich Gedanken fort, Krisen fort, so pflanzen sich Probleme fort. Wir sollen einen Panzer haben. Es soll alles an uns rankommen dürfen. Und wir sollen nicht sagen, also, damit will ich nichts zu tun haben. Nein, Christen haben mit alles zu tun, aber sie lassen nichts rein. Sie lassen nichts rein. So, die Neigung zum Negativen haben wir alle. Wir haben alle ein bisschen so vom Hiob, von Elia. Denk nur, der liegt auch unter dem Ginsterstrauch und verzweifelt. Aber da kommt der Herr und er gibt Hoffnung. Und deshalb, Gott gibt den Menschen Hoffnung. Elia, steh auf! Wir haben noch was zu tun. Du bist noch nicht fertig. Wir haben noch keinen Feierabend. Wir müssen noch etwas unternehmen. Und dann bekommt er mehr zu tun als im Rest seines ganzen Lebens oder was er bisher getan hat. Gott gab uns nicht nur negative Neigungen, Gott gab uns auch positive Neigungen. Und ich entscheide, auf welche Seite ich neige, nach links oder nach rechts. Die Neigungen, wie ich mich neige, bestimme ich. Aber Gott gab uns die negative Neigung, Gott gab uns Tag und Nacht. Und ich entscheide, in was für eine Sphäre lebe ich. Wir können uns Gott überlassen, den Befehlen Gottes. Gott hat es gesagt, dem Willen Gottes uns anvertrauen, Jesus uns anvertrauen, dass er schon richtig macht mit uns und so weiter. Dann, und wir können standhalten und durchhalten. Das ist die eine Sache. Also wir können positiv durchhalten. Wir können auch anders. Ich kann auch verzweifeln. Also wenn ich zweifeln möchte, das wäre kein Kunststück für mich. Das geht ganz schnell. Und ich stecke gleich euch alle an mit dem Zweifel. Also das, ich habe die Neigung, so und so. Und du hast Neigung zu beidem. Positiv sein und negativ sein. Zum Glauben und Zweifeln. Und du bestimmst es, auf welche Seite du dich beugst. Und wem du dich beugst, vor wem du dich beugst. Beugst du dich vor Gott? Das ist positiv. Beugst du dich vor den Problemen? Das ist negativ. Dann beugst du dich dem Teufel gegenüber. Mit Gott können wir auch anders die Sache angehen und die Sache beobachten, die Sache ins Auge fassen und so weiter, als sich selbst anzuzünden und sagen, da kann ich gar nichts tun. Weißt du, da kann ich sagen, gut, ich werde Märtyrer, ich verbrenne mich nicht, so wie Brüsewitz jetzt, sondern ich gehe aufs Ganze, ich gehe zum Honecker und sage, lieber Honecker, mein lieber Mann, bekehr dich. Die erschießen mich auf der Stelle vielleicht, aber das gibt einen Skandal. Dann sündigt er, nicht du. Du vergreifst ihn an dein Leben. Gott hat dir dein Leben gegeben und Gott nimmt dein Leben aus deinem Willen, nicht, dass du dein Leben nimmst, sondern andere dürfen das tun, aber du nicht. Du sollst nicht töten. Das gilt für dich selbst, das gilt natürlich auch für andere. Also Selbstmord ist nicht im Willen Gottes. Der einzige Selbstmord, der von Gott zulässig ist oder akzeptabel ist, so wie Jesus am Kreuz, der hängt am Kreuz und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er verschied. Du kannst Gott bitten, Herr, nimm du mein Leben. Mein Leben ist nicht mehr lebenswert. du bist nur noch meine Hoffnung. Das ist also dieser Selbstmord, der akzeptabel ist. Herr, ich will nicht mehr, bitte nimm mich, ich bin schon alt genug, habe gekämpft, habe alles genossen. So wie die alten Abraham, Isaac und Jakob, und sie wurden versammelt zu den ihrigen, zu ihren Vätern. So, das ist möglich, dass du sagst, Gott, aber selbst sich das Leben nehmen. Du hast das Leben dir selbst nicht gegeben und du kannst auch selbst das Leben nicht nehmen, solltest nicht. Natürlich geht für dich die Welt nicht unter, wenn du dir das Leben nimmst, aber ich würde es niemand raten, denn da musst du Gott Rechenschaft ablegen. Was hast du mit deinem Leben gemacht? Guck mal, das könntest du noch alles getan haben. Wenn Gott dir zeigt, guck mal, den Elia. Der Elia liegt unter dem Ginsterstrauch, Gott erhört sein Gebet nicht. Herr, lass mich sterben, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Und guck mal, was hat der Elia, nachdem Gott ihn berührt hat, was hat er noch mit ihm gemacht? Der hat den Hazael gesalbt, den Jehu gesalbt und der hat mit dem Haus Ahab abgerechnet. Und dann hat er den Elisa noch gesalbt, einen Propheten nach ihm, der doppelt so viel Wunder gewirkt hat wie er. Das alles wäre nicht passiert, wenn er sich verbrannt hätte, sich das Leben genommen hätte oder gestorben wäre. Gut, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Gut, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Auch das Gebet von einem Elia. Oh Gott, ich bin nicht besser, ich sterbe. Und dann hält er die Nase zu, aber es geht nicht. Gott schickt einen Engel und sagt, du draußen ist Wasser und Brot. Komm, stärk dich. Gott gibt uns Hoffnung in hoffnungslosen Situationen. Manchmal, wenn du sterben möchtest, ist es vielleicht ein Neuanfang für dich. Ein Neuanfang für dein geistliches Leben. Dass du sagst, also das Leben ist, weiß ich, das ist abgeschlossen für mich. Ich weiß, Gott kann was anderes noch aus meinem Leben machen. Und vielleicht habe ich noch die zweite Chance, Herr. Ich möchte noch einmal ein Leben leben, und zwar nach deinem Willen. Gib mir Hoffnung. Und siehst, Elia kriegt Hoffnung im letzten Moment. Der Engel sagt, komm raus aus deiner Höhle, aus deinem Grab oder was es auch immer ist. Die ersten Christen, die haben sich nicht angezündet und die hätten sich auch anzünden können und verbrennen, sondern sie brannten im Heiligen Geist. Das ist ein anderes Brennen. Sie eiferten für Gott. Sie ließen sich auspeitschen und ausschlagen, sie waren konsequent, aber sie waren Brandstifter. Sie haben nicht selbst angezündet, sondern sie haben das ganze römische Imperium angezündet. Religiöse Menschen können nur sich selbst anzünden. Also ich kann nichts mehr, meine Kirche tut nichts. Und die Kirche war damals in der DDR, denk an Stolpe und alle miteinander da, die ganze Bagage, alles Verräter. Mit in den höchsten Etagen, da haben sie gesagt, ja die Kirche macht sowas nicht. Und die Kirche waren die war unterwandert und dergleichen. Weißt du, und da verstehe ich den Brüsewitz in seiner Verzweiflung. Aber dann hätte er aus der Kirche austreten sollen und seine eigene Suppe kochen und im eigenen Feuer stehen können und nicht mit anderen Leuten, die nicht mitmachen und nicht wollen arbeiten. Das nur nebenbei. Christengläubige, wahre Gläubige sind echte Weltveränderer. Die brennen für Jesus. Die rauchen nicht für Jesus, die brennen für Jesus. Die brennen für Jesus. Und sie können dann selbst sich ein Zeichen setzen, das Zeichen des Glaubens, Zeichen der Hoffnung und Zeichen der Veränderung. Die geben sich nicht auf. Christen, wahre Christen geben sich nicht auf. Die sagen, mit Gott können wir Taten tun. Mit Gott kann ich auch allein stehen. Mit Gott werde ich nicht untergehen. Weißt, weil der in uns ist stärker. So, wahre Christen, die geben sich nicht auf. Die setzen Kinder in die Welt, die Welt verändern. Wenn sie selbst nicht verändern können, die Welt. Und ich bin überzeugt, vielleicht kann ich die Welt nicht verändern, aber ich kann Kinder in die Welt setzen, die Kinder trainieren und lehren oder meine Nachkommen oder Nachfolger und so weiter lehren und sagen, Leute, ihr könnt die Welt auf den Kopf stellen. Ihr könnt sie für Gott gewinnen. Und ich denke an die Jochebed, die Mutter von Moses. Da war Unterdrückung, Pharao unterdrückt das ägyptische Volk, das israelitische Volk, Ziegel zu produzieren und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann betet, Herr, schenk Veränderung, unser Volk braucht Befreiung. Und was hat Gott getan? Gott hat diese Frau benutzt, sie hat drei Kinder bekommen und sie hat drei Heilige in Israel geboren. Drei Heilige, Aaron, Moses und Miriam. Und diese drei haben das ganze ägyptische Reich auf den Kopf gestellt, zerstört sogar eine Elitetruppe des Pharaos. Weißt du, weil sie geglaubt hat an Befreiung und sie konnte nicht als Frau, aber ihre drei Kinder, die konnten die Welt verändern. So, gib dich nicht auf, auch wenn du vielleicht 80 Jahre warten musst, bis es soweit ist, durchaus drin. Warum? Weißt du, bei Gott, du kannst in der letzten Minute, in einem Atemzug mehr erreichen, als dein ganzes Leben lang, in harter Knochen, harter Arbeit. Der Teufel kann nur Kinder nehmen, aber Gläubige können Kinder geben, Kinder produzieren, Heilige produzieren und Welt damit verändern. Teufelskinder und Teufelsanhänger können nur die Welt zerstören. Sie bestehlen, sie ruinieren, Schaden anrichten. Aber wir haben die letzte Hoffnung. Wir können beten, Herr, schick Erweckung. Und Erweckung ist Hoffnung. Und wisst ihr, wann die Erweckungen passierten? Als es dunkel war. Als in London in jeder dritten Familie Säufer lebten und Schnaps brannten, in fast jedem dritten, vierten Haus wurde Schnaps gebrannt, als alle versoffen waren. Da kamen Prediger wie John Wesley und Whitefield und die haben gepredigt und da kam Erweckung. Und wenn ich dann an Finney denke, der Finney, wenn der dann gepredigt hat, Leute sogar auf dem Acker haben sich bekehrt. Weißt du, der Heilige Geist und Erweckungen fielen immer in einer Zeit, ich denke an Modi und seine große Erweckung in den USA, da wo Darwin war und wo die ganze Gottes-Tod-Theologie groß aufkam, da predigen die und die Hallen sind voll. In Notzeiten, wo keine Hoffnung ist, denke noch hier in Deutschland nach dem Krieg, gab es Erweckungen. Also dunkle Zeiten sind helle Zeiten für Gott, für das Reich Gottes. Also wenn es ganz dunkel ist, da ist gute Hoffnung. Wenn es Nacht ist, wann kommt der nächste Tag, der nächste Morgen, wenn die Nacht am dunkelsten ist? Um die vierte Nachtwache, da kommt Jesus. Also, dann löst das Licht die Nacht ab. So, also gib dich nicht auf, wenn ganz dicht kommt und unüberwindbar das Problem ist und ganz dunkel, das ist kurz vor dem Morgen, kurz vor der Auferstehung. So, gib nicht deine letzte Hoffnung. Wir haben noch ein paar Funken da. Wir haben noch ein bisschen Munition. Verschieß nicht deine Munition sinnlos, sondern behalte deinen Glauben in einem feinen Herzen und halt das durch. Und Sieger sind diejenigen, die 5 Sekunden länger durchhalten. Die ganze Welt ist voller Teufelskinder unterwandert. Ich sage Teufelskinder, das ist die ganze Bagage, die ganzen Verdorbenen. Sie nörgeln an einem, sie machen einen schlecht, sie machen sogar Gott schlecht, sogar das Leben schlecht und so weiter. Und sie erzählen Menschen, die lügen, vor allem ganz besonders Menschen, die nicht mehr mit Gott zu wandeln. Das ist wirklich keine Hoffnung. Also wie soll es mit der Christenheit noch weitergehen? Wir sind kurz beim Aussterben. Leg 5 alte Kartoffeln in die Erde. Lass sie sterben und du wirst sehen, was aus diesen 5 Kartoffeln wird. Hoffnung. Weißt du, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten, so steht es in der Bibel. Und da steht es im Original oder in richtigen Texten drin, wer in Zeiten der Not sät, wird mit Freuden ernten. Wenn du in Zeiten der Not sparst, in Zeiten der Not nichts unternimmst, in Zeiten der Not schläfst, dann wirst du nachher nichts zu ernten haben. Also nütze die Zeit. Es gibt viele Menschen, die haben einen Schein eines gottseligen Wesens. Und bitte, das ist die Hoffnungslosigkeit. Weißt du, es genügt nicht, nur einen frommen Schein zu haben. Weißt du, nur so Händchen falten und Kopf links und Kopf rechts und fromm singen, lieber Herr Jesus. Und nein, das reicht nicht aus. Der Schein eines frommen oder gottseligen Wesens reicht nicht aus. Du brauchst Hoffnung. Du brauchst Hoffnung. Weißt du, da gibt es Menschen, die den Schein des gottseligen Wesens haben. Ja, wir brauchen keine Zungensprache. Wir brauchen keine Wunder. Wir brauchen keine Visionen. Gott redet heute nicht mehr. Wir haben die Bibel, es reicht. Und da steht, wer was dazu tut und was wegnimmt, den wird Gott was wegnehmen und was dazu tun. Aber das steht nur für die Offenbarung. Das steht nicht für die ganze Bibel. Und dann legen sie für die ganze Bibel, was am Schluss von der Bibel steht. Wer zu diesem Buch was dazu tut, dem wird Gott was dazu tun von seinen Plagen. Und wer von diesem Buch etwas wegnimmt, dem wird Gott was wegnehmen von den Verheißungen. Das steht und steht absolut nur für die Apokalypse, für die Offenbarung. Dass da nichts rumgedoktert werden muss. Das ist die Vision und so muss es stehen bleiben. Aber die Bibel, die ist erst noch nach 150, 200 Jahren erst als Kanon abgefasst worden, hat es noch gar nicht gegeben als solches. Nun, okay. Aber da kommen die Leute mit falscher Theorie und Theologie und Philosophie. Ja, das ist alles schon vorbei. Die Bibel ist fertig. Gott hat geredet. Aber dass Gott heute noch redet. Weißt du, stell dir mal vor 4000 Jahren hat er geredet. Okay. Aber was ist mit jetzt? Spricht der Gott jetzt heute nicht mehr? Armseliges Christentum. Wenn die sagen, Gott redet heute nicht mehr, heute gibt es keine Offenbarungen mehr, keine Visionen mehr, keine Zungensprache, keine Weisung, keine Auslegung. All diese Gaben, die haben aufgehört mit den Aposteln. Nein, die sind gestorben. Was mache ich jetzt? Schade, dass ich damals nicht gelebt habe dann. Und dann falle ich so in der Nostalgie und ja, früher, damals war alles anders. Weißt du, das ist Märchen, Sagen, Legenden. Gott braucht nicht die Bibel. Jetzt hör zu. Gott braucht nicht die Bibel. Gott hat vorher, in den Tagen der Apostel hat es keine Bibel gegeben. Da hat kein Neues Testament gegeben. Da hat keine Evangelien gegeben. Da hat keine Episteln gegeben. Da hat keine Offenbarung gegeben. Da hat nichts gegeben. Und Gott hat gewirkt. Und zwar war gewaltig. So gewaltig, wie wir es heute gerne hätten. Weil der Geist ist es, was lebendig macht und nicht der Buchstabe. Weißt du, damals gab es keine Handys und kein Internet und so weiter. Und Gott hat trotzdem gewirkt. Keine Zeltmission, keine Radioarbeit, keine Fernseharbeit. Und Gott hat gewirkt. Weißt du, und Buchdruckkunst ist erst im 15. Jahrhundert gekommen. Verstehst du, 1500 Jahre, was ist da gewesen? Gar nichts. Und Gott hat trotzdem gewirkt, 1500 Jahre, die ganze Kirchengeschichte hindurch. Nicht erst seit Martin Luther, und Gott ist nicht bei Martin Luther stehen geblieben. Wenn das alles, was in der Bibel steht, nicht mehr gibt, dann gibt es keinen Gott mehr. Dann kannst du mit deinem Christentum einpacken. Dann ist der liebe Gott gestorben. Deshalb, 1. Korinther 13, alles hört auf, nur noch die Liebe bleibt. Aber die Liebe ohne Sprache, es ist eine tote Liebe. Weißt du, wenn du ja mit Kopf nur nichts, ist eine tote Liebe. Also du brauchst viele Liebe, eine Sprache. Ich liebe dich. Ich mag dich. So, wir brauchen die Sprache, die Kommunikation für die Liebe. Liebe ohne Offenbarung, ohne Outen, dass du zeigst und einen Blumenstrauß bringst oder sonst was, oder dich, dein Freund, Freundin oder den Nachbar beschenkst. Das ist es tote Liebe, ohne Outing, ohne Ausdruck. Was wir heute von den Scheinfrommen bekommen, ist nur eine humanistische Liebe, menschliche Schmuserei. Ja, die Liebe bleibt, die Liebe ist das Größte. Aber wie kann diese Liebe erfasst werden? Wie kann sie begriffen werden? Wie kann sie erlebt werden? Ist es vielleicht eine menschliche Kriecherei, um ja allen recht zu machen? So, wir werden alle eins. Allianz. Das ist eine fleischliche Liebe. Schau dir die Brüdergemeinden, Baptistengemeinden an, in der die nur Brüderliebe propagieren. Ihre Leiter, schau sie mal an. Weißt du, ich war lange Zeit in einer Darbisten, also Brüdergemeinde, und da steht der Leiter der Gemeinde auf: Geschwister, ich muss euch etwas bekennen und etwas sagen. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Der war wenigstens ehrlich, der Mann. Und er kann nur die lieben, die ihm sympathisch sind. Das ist das Endergebnis, wenn du ein Leben ohne den Heiligen Geist lebst. Ohne den Heiligen Geist hört die Liebe auf. Hört der Glaube auf. Da ist kein Feuer, keine Kraft mehr. Der Heilige Geist befähigt dich zu lieben. Und zwar auch die, die total unsympathisch sind. Und da brauchst du den Heiligen Geist, um die zu lieben, die unsympathisch sind. Und für die Sympathischen brauchst du keinen Heiligen Geist. Also ich brauche keinen Heiligen Geist für die Sympathischen, für die Unsympathischen. Die stinken, die komisch reden, die sich unmöglich benehmen, die faul sind, die nicht aufstehen, die nur sich profilieren wollen, die andere unterdrücken. Für die, die so unsympathisch sind, für die brauche ich eine doppelte Portion des Heiligen Geistes. Herr, gib mir Liebe, dass ich auch die lieben kann, die mir unsympathisch sind. Aber der hat, und das hat er nicht einmal, das war seine ganze Philosophie. Das ist das, was er aus Wiedernest gelernt hat von der Bibelschule. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Weißt du, aber du musst auch die Schwachen lieben. Die Bibel lehrt, trag die Schwachen. Und wenn du merkst, der stößt sich an, wenn du da Schweineschnitzel isst oder Wein trinkst und so weiter, dann sagst du, da werde ich in seiner Gegenwart, ich kann es essen, aber in seiner Gegenwart werde ich das nicht berühren. Weißt du, du brauchst den Heiligen Geist für die richtige Wahrnehmung oder nicht zu richten und andere zu verdammen. Weißt du, du brauchst den Heiligen Geist, um nicht kleinkariert zu sein. Der Heilige Geist macht dich großzügig. Da geht, lass alles durchgehen. Bei dir bist du kleinkariert, da kommt nichts durch. Aber den anderen gegenüber, da bist du großzügig. Aber schau, und ich war lang genug in Baptisten- und Brüdergemeinden. Ich kenne die Leute. Weißt du, da gibt's noch andere Probleme. Die glauben, wenn einmal bekehrt, immer bekehrt. Das ist auch nicht möglich. Du musst dich jeden Tag ganz neu dich für den Herrn entscheiden und jeden Tag der Heiligung nachjagen, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Aber ohne den Heiligen Geist kannst du keine Heiligung nachjagen. Weißt du, du brauchst Liebe. Die zu lieben, die dir unsympathisch sind, die dich ärgern, spießbürgerlich sind, dich angeben, ständig so hochnäsig und frech, da brauchst du Heiligen Geist. Herr, hilf mir zu lieben, die Selbstgerechten, die Rechthaberischen, die einen über alles Kommentar abgeben, und die sind alle in diesen frommen Gemeinden, und zwar en masse. Was glaubst du, was gerade unter den Evangelikalen los ist? Schau doch ihre Spaltungen an, in wie viele Gruppchen und Gruppen sie gespalten sind. Jeder kocht seine eigene Suppe. Warum? Weil jeder Recht hat. Weil jeder Recht hat. und schmoren in seinem eigenen Saft. Ohne den Heiligen Geist schmoren wir in unserem eigenen Saft. Wir können auf andere gar nicht zugehen. Wir sind, und dann alle 50 Kilometer glaubt jeder was anders. Weil man nur die lieben kann, die einem sympathisch sind, weil der Heilige Geist einem fehlt und weil man die Bibel nicht richtig kennt, was 1. Korinther 13 eigentlich sagen will, und weil man nur sich an Buchstaben festhält, und ist man ein Theoretiker, ein ganz frommer Theoretiker natürlich, sein Glaube ist dann nichts anderes als nur eine religiöse Philosophie, hat mit Gott nicht mehr viel zu tun. Also alles hört auf, nur die Liebe bleibt. Weißt du, wenn du da hinter den Vorhang mal hinter den Kulissen guckst, was in diesen etablierten Gemeinden passiert, da ist alles andere als Liebe. Weißt du, da wo Zungensprache aufgehört hat, und ich finde, Zungensprache ist so gut, dann rede ich mit Gott, dann interessiert mich doch der andere gar nicht. Und wenn ich mit Zungen rede, alles was von Gott kommt, das hat bei denen aufgehört. Die Wunder haben aufgehört, Visionen haben aufgehört, Glaube hat aufgehört, Hoffnung hat aufgehört, nur die Liebe nicht. Aber die Liebe hat auch aufgehört. Schau, die Sünde geht weiter. Die Sünde hat nicht aufgehört. Und um die Sünde zu unterdrücken, die Sünde zu vernichten, die Sünde abzulegen, brauchst du eine Portion des Heiligen Geistes. Da, um die Lieblosigkeit abzulegen, die Hartherzigkeit, die Sturheit, diesen Standesdünkel. Weißt du, ich kenne sehr viele Gemeinden, Brüder, Baptistengemeinden, Pfingstgemeinden, und ich sage es von vorne weg, diese etablierten Gemeinden, das ist ganz großer Standesdünkel, weißt du, die betreiben alle Inzucht, die sind miteinander verwandt, verschwägert und so weiter. Da kommst du, wenn du in eine Gemeinde reinkommst und nicht verwandt bist mit irgendjemand von der Gemeinde, bist ein Außenseiter und bleibst ein Außenseiter. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne die Gemeinde, ich kenne die Not der vielen Geschwister. Die Not vieler Geschwister, da kommst du nicht rein. Da ist so Klickenwirtschaft, alles so Verwandtschaft. Und dann, wenn eine Geschäftsversammlung ist, die sind die ganze Zeit nicht in der Versammlung, aber dann sind die Leute, die Glieder, sind in der Geschäftsversammlung und meistens haben dann mehrere Kinder und die stimmen und die überstimmen dich dann. Ich weiß, wovon ich spreche, ich habe über 40 Jahre Gemeindeerfahrung. Hätte Liebe nicht aufgehört, wäre die Gemeinde noch Gemeinde geblieben, was Gemeinde war. Die hat... Dann wäre die Gemeinde Urchristengemeinde, wie sie es sein sollte. Dann würden sie sich auch lieben, auch wenn sie einem nicht liegen. Und würden auch annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Schau, wie Christus uns angenommen hat. Wir waren alle Sünder. Dann wird man die Schwachen tragen. Dann wird man die besonders bevorzugen. Dann würde man über den Bruder nicht reden, sondern stille für ihn beten. Und weißt du, wenn du in Zungen betest, dann betest du Geheimnis aus deinem Herzen. Du, der ist mir unsympathisch. Und der Heilige Geist betet das Unsympathische raus aus dir. Du würdest es selber nie zugeben, dass du den und den nicht magst. Aber der Heilige Geist erforscht alle Tiefen und kennt, was in dem Menschenherzen drin ist. Hätte die wahre Liebe nicht aufgehört, würde man sich die Fremden annehmen und sich um die Fremden kümmern, ihnen Platz machen und ihnen nicht so als Außenseiter behandeln. Man würde sich nicht aufregen über den anderen, wenn er mal Fehler macht. Ich weiß es, da war einer, der war nicht in der Gemeinde etabliert, gerade in der Brüdergemeinde. Der war nicht so etabliert, aber da war irgendetwas, den haben sie vom Abendmahl einfach ausgeschlossen. Und die Mehrheit, demokratische Regeln, mit Mehrheit, unser Bruder, solange er die Sache nicht bereinigt hat, darf nicht zum Abendmahl gehen. Der sagt, also ich habe getan, was ich konnte. Es war kein großes Verbrechen, kein großer Fehler, was da passiert ist, was würdig gewesen wäre, vom Abendmahl auszuschließen. Aber du siehst, man richtet dann, der darf nicht zum Abendmahl. In meiner Bibel heißt es, der Mensch prüfe sich selbst und nicht, dass die anderen prüfen, nicht, dass die Gemeinde prüft oder der Gemeindevorstand prüft. Du siehst also, wo die Liebe ausgewandert ist. Ohne den Heiligen Geist kannst du nur weglaufen und sagen, nein, danke. Und es ist gut manchmal, wenn du wegläufst. Und weißt du, und auch geistlose Menschen fliehen und wandern aus. Sie rennen von der Gemeinde weg, die sagen, also da halt dich nicht aus, da ist zum Kotzen. Die Luft so stickig, kommst rein, keiner sagt Hallo. Was bei uns zu viel ist, bei denen vielleicht zu wenig. Hier wirst du manchmal erdrückt und kriegst keine Luft. Und gleich, wenn jemand Grippe hat, wird gleich angesteckt mit Grippe. Oder irgendwas anderes. Nur nebenbei. Aber sie, Bruder... So war es bei uns gang und gäbe. Sie, Bruder. Man ist bei Sie miteinander. Sie, Bruder. Sie, Bruder. Das war ich immer. Er war auch gar nicht gekannt. Dann war, als ich dann zu den Pfingstlern kam, du bist Bruder. Aber ich sage, sie Bruder? Nein, wir sind du. Wir sind alle per du bei uns, nicht sie Bruder. Aber du siehst, die Liebe ist das Größte. Alles hört auf. Glaube hört auf. Hoffnung hört auf und so weiter. Zungensprache hört auf. Weissagung hört auf. Alles hört auf. Aber dann sie Bruder. So, auf Abstand. Aber wir sind ja ein Fleisch in Christus, ein Leib. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Wir funktionieren ganz anders. Da ist etwas paradox. Und dann siehst du, was dann alles so passiert. Dann verbrennt man sich die Zunge, statt dass man in Zungen redet. Weißt du, wenn du in Zungen redest, verbrennst du nicht die Zunge. Das ist ganz einfach. Der liebe Gott hat schon gewusst, warum Zungenrede sein sollte. Wenn du mit Gott redest, kannst du deine Zunge nicht verbrennen. Du wirst nie was Dummes reden. Natürlich kommen sie natürlich, du weißt gar nicht, was die beten, Heiden beten ja auch in Sprachen. Gut, das ist egal, aber wenn der Geist Gottes im Namen Jesu, wenn du betest, du wirst Jesus nicht verfluchen. Du betest zu Jesus. Also ich bin jetzt im Galaterbrief. Ich arbeite da im Galaterbrief und versuche da auch viele Dinge, was Rechtfertigung ist und Gerechtigkeit in Christus ist, die kannst du selber nicht machen. Du kannst dich nicht rechtfertigen. Dich kann nur einer rechtfertigen, das ist Jesus. Und er sagt zum Vater, Vater, der ist gerecht, weil er Recht hat, dich zu rechtfertigen. Er ist der Zeuge. Wegen Jesus, wegen seiner Redlichkeit und Ehrlichkeit kann er dich rechtfertigen. Das nur nebenbei. So viele Geistlose rennen mit entzündeten Zungen herum, reden über die und jene. Was für ein Geschwätz in den evangelikalen Kreisen ist. In der katholischen Kirche, da kommen sie zur Messe und gehen wieder. 5 Uhr ist, 15, 20 Minuten ist alles vorbei. Dann geht jeder seinen Weg zu seiner Hantierung, kommen wieder zur Messe, werden wieder gemessen, wie groß sie sind. Ich meine, nein, das ist nur paradox. Aber in den evangelikalen Kreisen, da bleibt man zusammen, da trinkt man noch Kaffee oder schlürft man Kaffee, lieber auf Deutsch gesagt so, da bleibt man noch zusammen und da wird noch geredet, noch zu Hause am Mittagstisch. Wenn dann nachher die Kinder nicht gläubig werden von den gläubigen Eltern, wenn die nicht gläubig werden, sind die Eltern selber schuld. Warum? Die haben alles zerredet. Hätten die lieber nur in Zungen gebetet, hätten die Kinder, würden sie auch an Gott glauben. Denn Zungenreden, weißt du, wofür die sind? Für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Für die Ungläubigen, ein Zeichen. Dann würden, weißt du, aber da wird am Mittagstisch geredet, der Chor, wie der gesungen hat, der hat nicht den Ansatz. Und der ist immer daneben gelegen, der Bruder. Oder guck mal, wie der Prediger heute gepredigt hat. 15 Minuten zu lang. Oder hast gesehen, die Schwester hat nur 10 Cent reingelegt. Und so weiter. Und das wird alles erzählt. Und dann musst dich nicht wundern, lieber Bruder, liebe Schwester, und brauchst nicht beten, Herr, errette meine Kinder. Du solltest lieber beten, Herr, errette meine Zunge von Zungen, falscher Zungenrede, von entzündeter Rede und so weiter. Bekehre mich zuerst mal. Bevor deine Kinder bekehrt werden, musst du selbst zuerst mal bekehren. Da wird alles zerredet, dass die Kinder sagen, mit dieser Clique, mit dieser Bagage will ich nichts zu tun haben. Danke. Danke. Was die Christen manchmal so an Unfug in die Welt setzen, vor allem die Zungen, die falschen Zungenredner. Tut mir leid, es gibt göttliche Zungenredner und es gibt dämonische Zungenredner. Wenn die Deutsch reden, die Zungenredner, das ist gefährlich. Es wird in fremden Sprachen geredet. Das heißt, du redest nur zu Gott Geheimnisse. Und der Geist Gottes erforscht alle Tiefen. Das nur nebenbei. Würden die armen Seelen nur in Zungen beten und sprechen, hätten wir viel weniger Probleme in dieser Welt. Da würde nur Gott sie verstehen und sonst niemand. Und genau das ist es. Und genau das ist, nur Gott versteht und sonst niemand. Und würde niemand auf sie hören, niemand würde sie auf die Nerven gehen oder groß stören und so weiter. Aber die anderen machen einen Haufen Probleme. Und das ist das Schlimme. Und gerade die Pietisten, die Scheinfrommen, was an Afterreden und Ohrenbläserei, das sind alles Worte, die Martin Luther damals noch in der Bibel verwendet hat. Vieles wird verdeutscht wieder für die Zungenredner. So diese frommen Gaukler, die dann alles Mögliche erzählen. Hast du schon gehört? Hast du schon gesehen? Und dann am Telefon. Was am Telefon? Da wird am allermeisten gesündigt. Und die richten katastrophale Schäden und zerreden das Göttliche unterwegs. Das sind die Vögel, die das Wort Gottes wegpicken. Die Hoffnung, die Gott dir gegeben hat. Und das ist das Schlimme dabei. Ich rede jetzt mal aus christlicher Erfahrung. Falsche oder schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich möchte korrigieren und einfach ein Korrektiv hier setzen. Weißt du, die ganzen falschen, verkehrten Zungenredner, die geistlosen Zungenredner, die nur Liebe glauben wollen, dass sie Liebe haben, die machen aus einer Mücke einen Elefanten. Horch dir das mal genau an, beobachte das mal genau. Das sind diese Wechsler, die gehören aus der Gemeinde rausgetrieben. So wie Jesus die Wechsler da im Tempel rausjagte mit der Peitsche, so müssen die aus der Gemeinde ausgepeitscht werden. Und raus mit euch, die ganzen Büchertische müssen umgeworfen werden. Also jetzt. Aber was wird an den Büchertischen für in den Gemeinden für Unsinn und Blödsinn verkauft? Da verlieren die meisten Glauben. Das sind alles so die Mietlinge, diese Schreiberlinge da, die aus jeder Mücke gleich einen Dämon machen, aus jeder Heuschrecke einen Teufel. Und die richten in einem Volk Gottes Verwirrung und Durcheinander und berauben die Gemeinde Jesu neben den Kindern Gottes jede Hoffnung. Weißt du, du klammerst dich an einen Strohhalm und sagst, oh, wenn ich nur, ich weiß nicht, was ich beten sollte. Da bete ich halt in Zungen. Und ich bete meistens, wenn ich nicht weiter weiß, was ich beten soll. Herr, du weißt meine Gebete. Es waren zwei Schweizer Jungen, die waren im Religionsunterricht, zwei kleine, so 10 und 8, 9 Jahre. Und die spielen draußen auf der Wiese und der Pfarrer oder der in dem Religionsunterricht hat gesagt, horch, wenn Glocken läuten, müsst ihr beten. Und dann läuten die Glocken, die sind mittags in schönen Sonnenschein draußen und spielen auf der Wiese. Und dann sagt, ja, jetzt müssen wir beten, jetzt ist die Glocken läuten, wir müssen beten. Dann sagt er, du bist älter, du betest. Nein, sagt er, du, was kannst du beten? Ich kann das Vater unser. Nein, das kann ich auch nicht ganz. Also, was kannst du dann? Das Alphabet. Dann sagt der Ältere, wir werden das Alphabet aufsagen, dann soll sich der liebe Gott raussuchen, das, was er will, was er braucht, ist im Gebet. Exakt so ist es in Zungenbeten. Du sagst das Alphabet rauf und runter, runter und rauf. Und dann kann sich der Heilige Geist, denn der vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzer am Thron Gottes, Römer 8. Der vertritt uns, der Heilige Geist. So, der sucht sich dann raus. Wir Menschen sind ein geistliches Wesen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern das, was alles was von Gott kommt. Wer den Geist Christi nicht hat, hört zu. Alles hört auf, Liebe bleibt. Aber was nützt die Liebe ohne den Heiligen Geist? Und der Heilige Geist ist erste, was die Liebe bringt, Römer, wenn du Römer liest. Der Heilige Geist, die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Lies mal nach. Steht auch in deiner Bibel. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wird keine Liebe ausgegossen. Deshalb, ich verstehe den lieben Bruder aus der Brüdergemeinde. Ich kann nur die lieben. Das war so ein Schock. Für mich, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, das steht nicht in der Bibel. So habe ich es nicht gelesen. Ich war ein junger Christ. Ich kann nur die lieben. Ich habe gedacht, guck mal, das ist der Gemeindeleiter. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Aber jetzt verstehe ich, ohne den Heiligen Geist ist es nicht möglich. Ohne den Heiligen Geist, jetzt bitte pass auf, halt dich fest, wenn du den Heiligen Geist ablehnst, also solches, alles was der Heilige Geist ist, mit Haut und Haaren, mit der Verpackung, Heilige Geist, du musst komplett sehen. Du kannst nicht sagen, ich möchte vom Heiligen Geist nur die Gaben haben und ich möchte nur die Früchte vom Heiligen Geist haben oder ich möchte nur die Werke vom Heiligen Geist haben. Das kannst nicht. Entweder hast du den ganzen Heiligen Geist oder gar keinen. Du kannst auch nicht sagen, ich möchte die Hälfte vom 50-Euro-Schein oder nur ein Zipfelchen vom Euro-Schein. Der ganze Euro-Schein gilt. Und wenn er Riss ist, musst du in der Bank abgeben zur Reparatur. Oder umtauschen. Also du kannst nicht sagen, ich möchte nur bestimmte Eigenschaften haben. Entweder alles oder gar nichts. Und zwar so, wie es am Anfang war. So, der Heilige Geist, wenn du den nicht hast, bitte jetzt halte ich fest, was ich sage. Und ich begründe das auch theologisch, wenn du es willst. Wirst du nicht einmal auferstehen. Denn derselbe Geist, der Jesus auferweckte hat, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Bei der Auferstehung, der Heilige Geist. Der wird bei der ersten Auferstehung gar nicht dabei sein, wenn du den Heiligen Geist nicht hast. Denk an die törichten Jungfrauen. Alle, die törichten Jungfrauen, alle 10, die waren fromm. Alle 10 sind dem Bräutigam entgegengegangen. Alle 10 hatten Lampen. Das heißt, alle 10 hatten die Wiedergeburt. Alle 10 hatten den Heiligen Geist. Sie hatten Öl in ihre Lampe. Aber sie hatten kein Zusatzgefäß, 5 davon. Die sagen, das ist unnötig. Das ist Luxus. Aber der Heilige Geist ist kein Luxus. Der Heilige Geist ist eine Notwendigkeit. Ohne den Heiligen Geist gibt es keinen Glauben und keine Hoffnung. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Liebe, gibt es gar nichts. So, die haben darauf verzichtet und was ist passiert? Standen vor verschlossenen Türen. Und es ist hart. Stell dir vor, du bist bestellt, du bist unterwegs gewesen und du kommst nicht an. Und wir wollen die lieben Evangelikalen, Brüder und Schwestern, einmal auferstehen, wenn sie den Geist Christi nicht haben. Wie wollen sie zum Bräutigam reingelassen werden, wenn sie nicht im Geist wandeln? Weißt du, das voll Geistes zu sein, werdet voll Heiligen Geistes steht in der Bibel. Was ist denn das? Das ist nur, dass ich da nur komische Gefühle habe? Nein, das ist komplett alles. Alles, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt, alles gehört dazu. Wandelt im Geist. So werdet ihr die Geschäfte des Fleisches nicht vollbringen. Dann wirst du auch die lieben können, die uns sympathisch sind. Ich hänge gerade bei diesem Fall das alles auf. Denn nur der Geist, der Jesus lebendig macht, macht unseren Geist auch lebendig. Auch unser Leiber. Nur mit dem Heiligen Geist überwinden wir den Tod. Und wir sind hier in dieser Welt Sterbende. Das heißt, wir leben. Und dieser Geist ist seit Pfingsten da. Und das sind die Pfingstler. Ich meine jetzt Pfingstler, so die an die Kraft des Heiligen Geistes so glauben, wie der Heilige Geist damals kam. Der Heilige Geist verwandelte die schreckhaften Jünger in mutige, kühne Bekenner. Also plötzlich hatten sie Hoffnung und sagen, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt und der ist auferstanden. Dieser Geist befreite die Jünger von den Juden, dass sie nicht mehr den Juden da hinterherkriechen irgendwo. Sie sagen, diesen habt ihr gekreuzigt. Und sie sind dann auch zu den Heiden gegangen, dass Paulus hier seinen Missionsauftrag hatte erfüllt. Dieser Geist befreite sie von der Angst vor den Juden. Sie haben aus Furcht vor den Juden sich versteckt. Das größte Problem sind die Juden. Und ich meine jetzt nicht die Juden in Israel, sondern die Frommen unter uns auch. Weißt du, der Heilige Geist befreit dich von der Angst. Ja, was denkt Bruder sowieso? Was denkt Schwester sowieso? Das sind die frommen Juden, die unter uns sitzen. Die uns beobachten, die uns das Bein stellen, die uns verdammen, die uns verurteilen und uns schlechtes Gewissen einreden und uns wieder zurückholen wollen dazu, irgendwelchen zu Menschenkontrolle. Wenn du den Heiligen Geist hast, lebst du nicht mehr unter der Kontrolle der Menschen, sondern du lebst unter der Kontrolle des Heiligen Geistes, unter der Kontrolle Gottes. Dieser Geist befreit dich vom Gesetz und lässt dich in der Gnade wandeln und in der Gnade leben. Das ist im Geist wandeln. Dieser Geist befreit dich von dem Buchstabenglauben, von der Tradition, vom Formalismus. Dieser Glaube befreit dich sogar von Gold und Silber. Guck mal, Petrus an, Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir im Namen des Herrn. Steh mal auf und wandle. Das ist, was der Heilige Geist schafft. Der Heilige Geist bringt es fertig, dass du über deine Verhältnisse lebst. Verstehst du, was das heißt auf Deutsch? Gold und Silber habe ich nicht. Aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Paulus sagt, wir sind arm und machen viele reich. Das ist, wenn du voll Heiligen Geist bist, lebst du über deine Verhältnisse. Dann siehst du, hast du vielleicht nur einen Kanten Brot und vielleicht ein Stück Wurst im Kühlschrank oder ein bisschen Marmelade. Aber du kannst aus diesem wenig viel machen durch das Gebet und Glauben und der Gnade Gottes und was weiß ich. Denkst, Mensch, ich weiß gar nicht, das wird nie aller bei mir. Ich weiß nicht, ob du schon sowas erlebst hast in Notzeiten. Nicht, wenn du Überfluss hast. In Notzeiten erlebst du, wie Gott einfach seine Fülle walten lässt. Und wir sehen, entweder hast du zu wenig Appetit, dann isst du nicht so viel isst, oder es bleibt so viel übrig, dass Gott es einfach mehrt. Gott kann mehren, aber Gott kann nur bei geistlichen Menschen was mehren. Bei der Witwe, die glaubt, das Mehl hört nicht auf und das Öl hört nicht auf. Wenn du glaubst wirklich, wenn du im guten Verhältnis zu Gott lebst. Also, der Geist befreit dich von dem Geist des Mangels und der ganzen Minderwertigkeit, den ganzen Komplexen, der ganzen Hoffnungslosigkeit. Ohne den Heiligen Geist bist du ein verzagter Mensch, ein hoffnungsloser Mensch, ein dahintreibender Mensch, bist du Treibholz. Du wirst getrieben von jeder Strömung. Von jeder Strömung. Da kommt das charismatische Strömung, wirst mitgetrieben, dann kommt diese Strömung, wirst mitgetrieben, kommt die andere Strömung, wirst mitgetrieben. Da bist du immer, du bist so Treibholz. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, da schlägst du Wurzeln. Dieser Geist befähigt uns, auch die Unsympathischen zu lieben. Weißt du, das ist Hoffnung für mich. Das ist Hoffnung für diese Gesellschaft. Und diese Menschen, viele Menschen sind so unsympathisch. Weißt du, der Heilige Geist hilft dir, dass du sogar die Moslems lieben kannst, die Türken lieben kannst, die Komischen lieben kannst. Und wir haben so viel Komische in unserer Umgebung. Und wenn du ehrlich bist und dich in den Spiegel anguckst, bist auch komisch. Mein Vater, ich werde meinen Vater nicht vergessen, er steht im Spiegel und sagt, mit mir stimmt was nicht. Sag ich, Papa, was ist mit dir nicht klar? Meine Nase ist schief. Und wenn du selber genau ehrlich im Spiegel guckst und so, deine Nase ist auch ein bisschen schief. Oder hast abstehende Ohren, oder kriegst eine Glatze. Weißt du, und so komisch. Und jeder Mensch hat irgendetwas, was nicht perfekt ist. Jeder Mensch. Und die Unsympathischen. Durch diesen Geist sind die Jünger befähigt worden, ein Herz und eine Seele zu sein. Der Heilige Geist. Weißt du, da hat niemand auf den anderen mehr gehört. Wenn du in Zungen redest, hört niemand auf den anderen. Was soll ich von dem haben mit seinem Zungengebet? Der redet ja nur mit Gott. Und das ist das Geheimnis der Zungensprache, ist nicht nur sich selbst zu unterhalten und weil man nichts mehr weiß oder dann irgendwelche Worte. Nein, du hörst nicht mehr auf den anderen. Da ist der andere dir egal, denn du redest mit Gott selber Geheimnisse. Hast mit Gott so viel selbst zu besprechen. Hast selbst so viel zu lösen. Und die waren ein Herz und eine Seele. Durch den Heiligen Geist, die Pfingstler damals. Ich spreche von denen damals, nicht was du heute manchmal so erlebst, was so Kopien, vielfach nur noch Kopien findest, aber nicht das Original. Wir möchten wieder zum Original zurückkommen, so wie die ersten Pfingstler waren. Versteht ihr das? Durch den Heiligen Geist hatten die alles gemeinsam. Muss vorstellen, der Arme, der hat vielleicht nur 1 Euro reingebracht und der Nächste hat 1.000 Euro gebracht und sie hatten alles in einen Pott geworfen, sie hatten alles gemeinsam, da litt keiner Mangel. Kannst du dir vorstellen, das ist Christentum. Sie hatten alles gemeinsam. Das war Sozialismus pur. Das ist, was der Karl Marx wollte, wofür er seine Doktorarbeit gemacht hat. Aber das geht nicht. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Karl Marx hat gute Ideen gehabt, als er sein Kapital schrieb. Und ich bin, also eigentlich, das wäre, was die Welt gebraucht hätte. Aber ohne den Heiligen Geist, das kostet Blut und Tränen. Und das ist Katastrophe. Und gucken, was Karl Marx ohne den Heiligen Geist angerichtet hat. Was Kommunismus angerichtet hat. Und warum sich der Brüsewitz verbrennen ließ. Weil er sich verbrannte. Weil ohne den Heiligen Geist haben wir höchstens Kommunismus, aber nicht das, was Gott wollte. Ein Herz und eine Seele. Durch den Heiligen Geist hatten sie alles geteilt, füreinander ein Herz gehabt, herzliches Erbarmen. Weißt du, für jeden. Auch der nicht so weit war wie sie. Weißt du, bei den Christen ist so Rang, ja. Der ist schon viel weiter. Eigentlich ist niemand von uns weit. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Wir sind alle auf dem gleichen Weg. Da ist keiner weiter und keiner weiter zurück. Wir sind alle auf dem Weg zur Seligkeit. Ob da 5 Stunden gläubig ist oder 50 Jahre gläubig ist. Wir laufen in der Arena. Wir kämpfen alle den guten Kampf. Wir haben die gleichen Vorschriften. Wir haben die gleiche Verordnung und so weiter. Wir haben die gleichen Leiden. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann lebst du das Leben der Liebe. Und weißt du, dann lässt du dein Leben für deinen Bruder. Ohne den Heiligen Geist kannst du dein Leben für deinen Bruder und deine Schwester nicht lassen. Du kannst nur, Jakobus sagt, was tut ihr da besonders, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Also die dir sympathisch sind? Du siehst also, wie weit, tut mir leid, aber das ist meine Erfahrung. Ich war ein paar Jahre in der Brüdergemeinde. Ich weiß, und ich war dabei jeden Sonntag, habe nicht geschlafen. Ich war in jeder Bibelstunde, ich war in jeder Gebetsstunde. Und mir haben sie gesagt, Bruder, du musst erst mal Deutsch lernen, wenn du betest. Oder wie schreiben die das Gebet auf? Ich weiß, ich habe tolle Sachen erlebt und bin geschliffen worden. Aber ich weiß, deshalb kann ich auch darüber so frei und ungeniert reden. Und so weiter. Aber dieses herzliche Erbarmen mit Liebe, dass man den Schwachen trägt, dass man nicht kritisiert, dass man ihn auch stottern lässt. Und auch sogar der behindert ist. Manchmal kann ein Behinderter ein größerer Segen sein als ein Perfekter. Ja, ein Behinderter, der nur stammelt oder nichts zusammenbringt. In den meisten evangelikalen Gemeinden wird alles Mögliche gelebt, nur nicht die Liebe. Schau mal hinter den Kulissen, schau mal in den Gemeindestunden, Geschäftsversammlungen, wie da hergeht. Gott Gnade, wir haben so Zeug nicht, weil ich nichts davon halte, wo man dann schmutzige Wäsche wäscht oder dann jemand vornimmt und das so und so weiter. Oder Vorstandssitzungen, was dort alles passiert. Geh mal doch rein in diese Gemeinden. Horch die mal rein, die so angeben, geistlich zu sein. Schau die Christen dann am Werktag noch an. Ich kann nur die lieben, die sympathisch sind. Doch die Urchristen, sie glaubten noch an Gott. Sie reden in Zungen, sie hatten Visionen. Sie hatten auch manches zu verkraften. Und ich bin, wie gesagt, beim Galaterbrief und dann sehe ich Petrus und Paulus, sie hatten Knatsch miteinander, aber die haben sich verstanden, sie haben einander gedient. Und dann haben sie gesagt, gut, du gehst zu den Juden und ich gehe zu den Heiden. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast und mit dem Heiligen Geist lebst, kannst du auch Kompromisse machen. Ohne den Heiligen Geist kannst du keine Kompromisse machen. Und wenn du Kompromisse machst, dann sind es faule Kompromisse. Das ist ein Unterschied. Es gibt Kompromisse, aber es gibt auch faule Kompromisse. Oder dass du jemanden übervorteilst oder was weiß ich, oder deinen eigenen Vorteil suchst. Aber mit Kompromisse. Und die haben gut gelebt. Durch den Heiligen Geist haben sie sich einander verstanden. Sie haben aufeinander gehört. Weißt du, jetzt ist die Frage, was war am Pfingsten los? Apostelgeschichte 2. War das ein Sprachwunder? War das ein Hörwunder? Denn es heißt in der Bibel, sie sprachen in neuen Sprachen. Aber, und ein jeder hörte in seiner eigenen Muttersprache, wo er geboren ist, die großen Taten Gottes rühmen. War das jetzt ein Hörwunder? War das jetzt ein Sprachwunder? Und das überlasse ich dir, in der Bibel nachzulesen. Also für mich war es wahrscheinlich ein Hörwunder. Mehr als ein Sprachwunder. Die sprachen in Sprachen, aber jeder hörte in seiner eigenen Muttersprache. Was hörten sie übereinander herziehen? Nein, Gott loben. Die großen Taten des Herrn loben. Und sie haben Gott gelobt. Und jeder hat in seiner eigenen Sprache gehört, was sie über Gott alles gesagt haben. In 17 verschiedenen Sprachen werden dort aufgezählt. Dialekte. Unter Umständen auch. So, das war der Pfingstgeist. Sie hielten alles zusammen. Und sie hielten zusammen. Sie blieben in der Gegenwart Gottes. Sie wurden verfolgt. Sie haben füreinander gebetet. Denk an Petrus im Gefängnis. Und so baut Gott Hoffnung in der Gemeinde. Weißt du, das ist das, was uns helfen wird in der Zukunft, wenn wir so eine Gemeinde werden, zu überleben. Wir werden Krisen haben. Draußen wird Verfolgung anheben. Und da müssen wir zusammenstehen. Und der Heilige Geist hilft uns, zusammenzustehen. Nicht auf Kommando, nicht auf Befehl, nicht auf Gesetz, sondern allein aus dem Inneren Trieb. Und der Heilige Geist, welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gotteskinder. Ich bin mit meinen Kindern in Schweden, will eine Abkürzung nehmen über eine Weide, wo Rinder weiden. Und steige über den Zaun und plötzlich kommen die Rinder. Zuerst mal stehen sie ganz wild durcheinander und dann stellen sie sich auf in Spalier. Muss ich vorstellen. Und ich will da durch. Und die Rinder sagen mir, mein lieber Freund, da kommst du nicht durch. Und ich stehe, du, als sie noch so wild durcheinander standen, war es mir einerlei. Aber als sie dann wieder in Reihe und Glied sich hinstellten und der Erste anfing mit dem Fuß zu kratzen, du, ich bin rückwärts gegangen. Und die standen da. Wer hat den Tieren gesagt, in Reihe und Glied zu stehen? Es war ein Instinkt. Ein innerer Instinkt. Und der Anführer wahrscheinlich, der mit dem Fuß gekratzt hat, der hat den Ton angegeben. Und Petrus und die Elf, die traten auf. Weißt du, ohne den Heiligen Geist wirst du keinen Instinkt haben. Weißt du, was das heißt? Instinkt, mal die Gedanken. Guck im Lexikon, was Instinkt ist. Oder google ein bisschen und du wirst sehen, was Instinkt ist. Du wirst keinen Instinkt haben. Du wirst gar nicht riechen. Du wirst gar kein Gespür haben. Du wirst nicht sensibel sein. Du wirst keinen Instinkt haben. Und die ganze Natur, die Tiere und die Welt lebt nach Instinkten. Die Bienen werden auf keine Plastikblumen gehen. Die gehen nur auf echte Blumen. Die haben einen Instinkt, was echt und unecht ist. Und die meisten Christen haben keinen Instinkt. Die gehen auf jede Plastikblume. Und jeden Misthaufen. Aber weißt du, wenn du den Instinkt des Heiligen Geistes hast, alles hört auf. Du siehst, also 1. Korinther ist noch voll in Aktion und Gültigkeit. Eigentlich, wenn das alles aufgehört hat, kannst du den Rest rausschneiden aus der Bibel. Und ich habe einen Brunnenbauer in der Gemeinde mal gehabt. Und dann sagt er, weißt du, was ich nicht glauben kann, was nicht mehr gibt, das reiße ich raus. Und am Schluss hat er nur noch das Lukas-Evangelium drin gehabt in seiner Bibel. Immer wieder, Stück für Stück rausgerissen. Das ist nichts, das war Altes Testament, das war für Israel mal was, das war für Abraham was und so weiter. Immer das rausgeschnitten zuerst mal, aber dann war es zu viel, hat er rausgerissen, Seite für Seite. Nur noch Lukas-Evangelium hat er drin gehabt. Wenn er noch weiter gelesen hätte, hätte er das auch vielleicht noch rausgerissen. Und dann wäre seine Bibel nur noch Deckel. So, ohne den Heiligen Geist hast du nicht den Instinkt. Schau die Christen damals an und ich werde hier am Ende des Monats, am Freitag werde ich über Christenheit predigen, was die Christenheit alles schon verloren hat, was ausgewandert ist aus der Christenheit. Die haben kein Feuer mehr, die gehen nicht mehr auf die Straße, die missionieren nicht mehr, die evangelisieren, die unterhalten sich nur noch gegenseitig und bekehren sich gegenseitig. Und bedoktern sich gegenseitig. Aber wir haben einen Auftrag auch an die Welt, an die Ungläubigen. Gott baut keine Kirchengebäude, Gott baut keine Organisation, er baut den Leib Jesu, der Heilige Geist. Und das ist Hoffnung. Weißt du, wir setzen auf die falschen Pferde. Unsere Priorität muss der Herr sein. Weißt du, die Christen, zeitlang sind sie da nach Indien gefahren, weil sie nicht mehr wussten, wie betet man richtig. Da haben sie dort ein bisschen versucht zu lernen, wie man meditiert und so weiter. Dann sind sie dort ausgewandert. Weißt du, aber eigentlich, die Bibel sagt uns klipp und klar, wir sollen in Sprachen beten, im Geist will ich singen, im Sinn will ich singen. Also wir sollen singen, wie es uns gerade Lust und Laune ist, singet und spielt dem Herrn in euren Herzen. Da brauchst du kein Klavier und keine Orgel. Und da brauchst du keine Gitarre und keine Verstärker. Singet und spielet dem Herrn in eure Herzen. Weißt du, wo ist diese Musik? Dass du kommst schon und in deinem Herzen ein Glory, Halleluja nach dem anderen. Verstehst du? Du siehst, wie weit wir da abgedriftet sind. Hoffnung. Und ein Mensch, der singt, wird gesund. Kranke Menschen singen nicht. Die jammern nur. Aber gesunde Menschen, die singen. Und wisst ihr, ich habe nichts gegen CDs und Kassetten und weiß ich, Radios und so. Also ich habe jemanden mal beerdigen müssen und dann habe ich gesagt, was soll ich da sagen und erzählen über den Menschen. Er war sehr musikalisch. Ich habe gesagt, gut, was für Musik hat er gespielt, Klavier oder irgendwas anderes, normalerweise Klavier oder Geige. Nein, er hat jeden Tag Radio gehört. Er war sehr musikalisch. Jeden Tag Radio gehört. Weißt du, das ist nicht musikalisch sein. Musikalisch sein ist selber Musik zu machen. Und in der Bibel heißt, singet und spielt dem Herrn auf 10 Saiten. Du hast hier 5 Finger auf jeder Hand und du sollst die 10 Saiten spielen. Macht Lärm vor dem Herrn. Weißt du, was es ist? Im Lärm. Gott wohnt im Lärm. Nicht im Krach. In Diskoskrach. Nein, im Lärm. Freude vor dem Herrn. Also wir sollen Lärm vor dem Herrn machen. Und verstehst du, wenn du in Zungen betest, ich in Zungen beten, das ist auch wie in Judenschule geht es dann zu. In der Synagoge, Judenschule. Da redet auch jeder. Jeder für sich so. Weißt du, warst du schon mal in der richtigen Synagoge? Weißt du, wie das abläuft? Dann liest der Rabbiner sein Wort und der daneben liest auch sein Wort und dann sagt er, der Herr hat hier gesagt und der Herr hat hier gesprochen. Dann hört man nicht auf den Nachbarn nebenan. Da ist jeder mit sich selbst und mit Gott beschäftigt. Und die Rabbiner, die Lehren fangen an von hinten. Juden lesen ja von hinten. Von hinten lesen, mit dem Finger langsam. Wenn du langsam singend liest, fang an, die Bibel singend zu lesen. Und fang an, sie von hinten zu lesen. Also nicht von vorne, das, was ihr fasst habt bei 1. Mose, sondern irgendwo. Und dann sing die Worte Gottes. Fang an, deine Bibel, die Psalmen singen zu leben. Jauchze dem Herrn. Verstehst du, und du kriegst neue Melodien, neuen Sound. Hoffnung. Wie kriege ich Hoffnung? Und Gott will uns Hoffnung geben. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen zur Hoffnung. Es ist ja unser, ich kann an der Seite, auf die Seite neigen oder auf die Seite neigen. Ich kann jammern, kann sagen, nichts ist nichts, alles wird nichts. Und ich kann sagen, mit Gott werden wir Taten tun. Wir sind dafür zuständig. Und es ist gut, dass es Gemeinden gibt wie diese, dass wir den Menschen Mut machen können. Leute, seid frei, ungeniert, geniert euch nicht, Gott zu loben und zu preisen. Preise Gott so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Weißt du, wenn du einen krummen Schnabel hast, sing krumm. Wenn du einen schrägen Schnabel hast, sing schräg. Preise Gott! Was glaubst du, der eine singen mit Kehlkopf, der andere singen dann mit Mund? So wie die Amerikaner, die farbigen Geschwister, so die singen auch ganz anders als die Weißen. Die haben einen ganz anderen Sound. So, und der liebe Gott liebt sie alle. Gott hat die Vielfalt geschaffen. Und wo steht es in der Bibel, dass wir nur Chorus, die aus USA kommen, singen sollen? Warum können wir nicht die deutschen Hymnen singen? Oh, guck mal, wie viele herrliche deutsche Lieder haben wir. Und so weiter. Müssen wir immer, Schwester, Spanisch singen? Müssen wir immer Russisch singen? Weißt du, Gott hat in jeder Sprache, in jeder Kultur eine Schönheit reingelegt. Das können wir Deutsche nicht, was die Amerikaner können. Weißt du, die können da Shouting und die können Gott loben und preisen. Und die slawischen Völker, die können Gott loben, da laufen die Tränen. Die sind so ergriffen. Natürlich singen die in Moll. Aber was soll's? Gott will im Dur gelobt werden und Gott will im Moll gelobt werden. Jubelt, freut euch und jauchzet dem Herrn. Weißt du, hast du schon drüber nachgedacht, was Jauchzen ist? Du hast Hoffnung, wenn du anfängst zu jauchzen. Wann hast du zum letzten Mal gejauchzt? Wahrscheinlich, als du gesund warst, als du noch im Sandkasten gespielt hast. Als du noch über Zäune geklettert bist, als du Räuber und was weiß ich noch gespielt hast und da irgendwelche nette Dinge getan hast, was du ursprünglich getan hast, du musst, der Heilige Geist bringt dich wieder zum Ursprung zurück. Ursprünglich sein. Wann warst du zum letzten Mal ursprünglich? Ich möchte dir Mut machen, wir begrenzen Gott hier nicht. Alles, was von Gott kommt, wird bei uns nicht verteufelt. Und wir versuchen nicht, irgendwie Gott in eine Schachtel zu pressen. So muss Gott tun. Nein, Gott kann auch ganz anders machen. Und ich wünsche mir, unheimlich sehr gerne wünsche ich, dass Gott Dinge machen würde, die wir noch nie gesehen haben, noch nie gehört haben, noch nie erlebt haben, noch keiner erlebt hat vor uns. Weißt du, das ist das Schöne, das ist Original. Gottes Geist arbeitet original. Und nicht nur Kopien. Und was einmal gut war, muss morgen nicht mehr gut sein. Oder übermorgen. So, wir wollen keine Kopien, wir wollen Originale. Und deshalb, ich möchte niemanden kopieren. Aber wenn Gott Originalität schenkt, wir wollen Originale sein. So einfach Gott loben. Und wenn jemand Gott lobt und ist schon alles passiert. Da steht da jemand und klatscht. Und alle, die sind schon fertig mit allem. Der steht immer noch da, der ist so weg. Und wenn du von Gott berührt bist, bist du weg. Stell dir vor, wenn du entrückt bist, bist du auch weg. Auch wir wollen einfach Gott an erster Stelle setzen, auch wenn alles vor dem Aus, vom Ende steht und alles fertig ist. Wir wollen weitermachen. Genau das ist weitermachen, wenn andere aufhören. Da weitermachen. Gott ist noch lange nicht in Rente und Pension gegangen. Ja, die meisten Leute glauben, Gott ist in Rente. Er hat abgebaut, abgenommen, ein bisschen schwach geworden dabei, hat sich den Mächtigen angepasst, hat aufgehört, Gott zu sein. Weißt du, das ist alles schon vorbei, die Zeichen und Wunder, alles vorbei. Früher war das nötig, heute braucht man nicht. Weißt du, wenn du je Wunder brauchst, ist heute mehr denn je. Heute gibt's, schau die Tausende und Abertausende Krebskranke, die Depressiven. Schau die Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Warum greifen so viele junge Leute zu Droge? Weil Religion ausgewandert ist, weil sie den lebendigen Glauben an Gott nicht mehr haben. Weißt du, warum? Der Mensch ist religiös und wenn er das bei Gott nicht findet, sucht er beim Teufel. Oder in der Esoterik. Weißt du, die Welt, die braucht Gott. Gott hat noch keine Rezession oder dass er irgendwie flaut oder dass er depressiv wäre. Der sagt, jetzt will ich nichts mehr zu tun haben mit denen. Lass doch den Heiligen Geist arbeiten. Gib ihm Raum. Der Heilige Geist ist unsere Hoffnung. Gott kann uns Hoffnung geben, ist meine Botschaft. Und der Heilige Geist ist eine. Und der Heilige Geist hilft dir, deine Möglichkeiten zu entdecken, aus wenig viel zu machen. Deine Möglichkeiten praktisch anzuwenden. Du sagst, was bin ich? Ich bin nur eine Frau. Denk an Jochebed. Und die kriegt drei Kerle, und also zwei Jungs und ein Mädel, den Moses, den Aaron und so weiter. Und sie tut, was sie kann. Geisterfüllte Menschen, die an die Zukunft glauben, die tun, was sie können. Die überlassen nichts dem Schicksal und dem Zufall oder was weiß ich wem auch immer. Die sind gegen den Zeitgeist, die schwimmen gegen den Strom. Sie akzeptieren nicht Dinge. Weißt du, durch den Heiligen Geist kannst du das Unakzeptable auch irgendwie managen, verdrehen. Du kannst aus jedem Fluch einen Segen machen und aus jedem Segen einen Fluch machen. Das liegt in deiner Hand, das hängt von deiner Neigung ab. Weißt du, weil du den Heiligen Geist hast, kannst du sogar die Ungläubigen gut verstehen. In ihre Lage hineinversetzen und sie dort abholen, wo sie sind. Das ist möglich. Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Juden, Jude, Griechen, Griechen, Männer, Frauen, Frauen, Frau. Ich bin alles geworden. Ich kann überall hin. Weißt du, der Heilige Geist macht dich flexibel. Verstehst du? Wandlungsfähig. Und das ist unsere Hoffnung. In einer Zeit, wo sich alles verändert. In unserer Zeit verändert sich regelrecht alles. Seit Jahr 2000 bis heute, diese paar Jährchen, da hat sich so viel verändert, was in den letzten 100 Jahren sich nicht einmal verändert hat. Hat sich jetzt hier in diesen paar Jahren verändert und wird sich noch mehr verändern. Und wenn du nicht den Heiligen Geist hast, kommst nicht durch. Deshalb sagt die Bibel, schickt euch in die Zeit hinein. Werde wandlungsfähig. Verstehe die Dinge, wie Gott sie versteht. Und sehe die Dinge, wie Gott sie sieht. Sonst wirst du die Welt nicht verstehen und verzweifeln. Weißt du, ohne den Heiligen Geist kannst du die Träume nicht deuten, die Bibel nicht auslegen, die Zeichen nicht erklären. Du erkennst den Weg Gottes nicht, du weißt nicht den Willen Gottes, ohne den Heiligen Geist. Bist du ratlos, hast keine Führung? Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Was willst du ohne den Heiligen Geist machen? Dann bist du Römer 7 ohne den Heiligen Geist. Ich, elender Mensch. Und so viel Elende haben wir heutzutage. Und die sitzen fest irgendwo und sind begrenzt und wissen nicht, wie komme ich aus dieser Zone raus. Aber der Heilige Geist ist da. Die Bibel sagt David sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Hast du schon drüber nachgedacht, was es heißt, mit meinem Gott springe ich über die Mauern? Lass mich das ein bisschen noch erklären, ganz schnell. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist hast, springst du über deine Mauer. Nicht von deiner Mauer, sondern über deine Mauer. Und nicht von dem Turm, sondern über den Turm. Über die Schwierigkeit, über den Berg. Und Gott hat mir etwas gegeben, ein paar Sachen, die ich noch schnell loswerden möchte. Lass dich nicht von deinen Schatten erdrücken, von deinen Schwierigkeiten. Deine Schatten, was sind das? Alles, was in der Vergangenheit war, gut oder schlecht, ist jetzt egal. Lass dich von deinen Schatten nicht erdrücken, sondern spring über deinen Schatten, über deine Mauer mit Gott. Schatten sind nichts anderes wie die Mauern, die irgendwo in der Vergangenheit aufgebaut worden sind. Lass dich von deiner Vergangenheit nicht erdrücken, von deiner Geschichte, von deinem Hintergrund, von deinen Verletzungen, was dort alles war. Das ist Hoffnung. Der Heilige Geist lässt dich über die Mauer springen und sagt, mit Gott gehe ich weiter. Mit Gott mache ich weiter. Mit Gott vergesse ich, was da hinten ist. So wie Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Und er muss ja schon eine ganze Menge vergessen. Seine ganze Religion, seine ganzen falschen Vorstellungen, alle negativen Erfahrungen, die er gemacht hat. Menschen, die keinen Heiligen Geist haben und ihn verleugnen sogar, die werden von Statistiken erdrückt. So und so viele sind geisteskrank, so und so viele sind so und so, viele sind so und so. Unsere Statistiken, von jeder Nachricht werden sie gleich geplättet. Jedes Gerede, da hören sie was. Du, die reden über mich. Und dann ist schon, dann kocht es. Bei denen ist ja egal, die haben nur über dich geredet. Weißt du, aber da wird alles aufgewühlt. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast und dein Herz leer ist, da wirst du aufgewühlt, bis geht nicht mehr. Weißt du, dann ist so ein Chaos, so ein Wirbel, so ein Durcheinander in deiner Seele. Puh, ich kriege keine Luft mehr. Was du brauchst, ist Heiliger Geist. Wenn der Heilige Geist, das ist das Öl, da quietscht nichts mehr. Weißt du, Tropfen Öl wirkt Wunder, hat mein Vater gesagt. Dann diese Verletzungen, dieses Gerede und diese Lügen, die da über dich verbreitet werden, womöglich. Und über jeden werden Lügen verbreitet. Bewusst oder unbewusst. Meistens sind unbewusst. Aber die unbewussten Lügen sind, da merken sie nicht einmal. Die sind aber so schmerzlich. Aber was macht man mit Kritik? Wie geht man mit Kritik um? Die meisten Leute haben nicht gelernt, mit Kritik zu leben. Weißt du? Du musst aalglatt werden. Und da ist wieder Ölnot nötig. So aalglatt werden. Das muss bei dir runtergehen wie bei der Gans das Wasser. Die ganze Kritik. Weißt du, die Gänse, die putzen sich da, sind im Wasser, sind pitschnass, kommen raus und puh, und dann schütteln sie sich ein bisschen. Hast du gelernt, dich zu schütteln? Der Heilige Geist schüttelt dich schon. Weißt du, wenn du unter der Salbung des Heiligen Geistes kommst, also ich verspreche dir nicht zu viel, wenn du unter der Salbung des Heiligen Geistes kommst, ich habe schon Menschen erlebt, die werden geschüttelt. Die werden geschüttelt. Und manche, und das ist fleischlich, das ist seelisch. Die Leute können mir sagen, seelisch oder fleischlich, das ist mir einerlei. Aber die schütteln ihren ganzen Dreck, das, was der Teufel an sie so geklebt hat, das wird nicht anders abgeschüttelt, als nur unter der Salbung des Heiligen Geistes. Ich werde nie vergessen, in Laufen, das ist bei Heilbronn, habe ich eine Zeltmission gehabt, da wollte einer einen falschen Propheten hören, das war ich natürlich, hat der Pfarrer von der Kanzel verkündigt, also da unten in Zeltmission, da spricht einer, der hat gesagt, wenn Jesus wiederkommt, der sagt es auf Stunde und Sekunde genau, und da kam er, und schon in der ersten paar Versammlungen hat er Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Dann wurde er vor seiner Gemeinde, war ältester Diakon in der Gemeinde, und dann wurde zitiert, ein Geschäftsmann noch dazu, großer Bauunternehmer, wurde zitiert vor seinen Ältesten, und dann gesagt, was Sie erlebt haben, also die Zungensprache, der hatte bei mir Geistestaufe bekommen, in der Zeltmission, muss vorstellen, in der Zeltmission, das ist auf dem Moffenplatz, Marktplatz, kriegt er die Geistestaufe, spricht in anderen Zungen, und jemand hat es erzählt an seinem Gemeindeleiter, und der wurde dann zitiert, das ist der Geist von unten. Dann sagt er, Sie können mir erzählen, was Sie wollen, vom Gott oder vom Teufel. Ich weiß, was ich erlebt habe. Mein Leben hat sich verändert. Ich bin jetzt ein anderer Mensch geworden. Von Gott oder vom Teufel, das interessiert mich. Weißt du, die Leute kommen gleich vom Teufel, alles vom Teufel. Aber die sind selber beim Teufel. Weißt du, der Teufel geht mit sich selbst hausieren. Schau bei Jesus. Darauf kommt er ganz fromm. So, ich weiß, was ich erlebt habe, von Gott oder vom Teufel. Ich lass mich nicht nehmen. Ich lass mich nicht nehmen. Lass dir deine Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast, auf ehrlicher und aufrichtiger Art und Weise von niemand nehmen. Niemand hat ein Recht zu nehmen. Nur die Diebe nehmen was von dir, was dir gehört, was Gott dir geschenkt hat. So, lass dich nicht erdrücken von irgendwelchen Gereden. Und ich möchte auch noch ein Stückchen weitergehen. Lass dich nicht erdrücken von jeder Weissagung. Zu in der Bibel heißt es, lasst euch nicht erschrecken von Prophetien und so weiter. Da wird Weltuntergang passieren, da wird das und das passieren. Lasst euch nicht erschrecken. Paulus hat sich nicht erschreckt da, als es hörte, wem gehört dieser Gürtel von Agabus und so weiter. Der wird gebunden sein und der wird das und der wird das. Und an die ganzen Leute, wo er unterwegs war, bitte Paulus, geh nicht, du wirst gefangen werden in Jerusalem. Es waren echte Prophezeiungen. Lass dich selbst nicht mal durch echte und richtige Prophezeiungen, die sogar von Profis, Propheten gebracht worden sind, wie Agabus. Agabus war ein Berufsprophet oder von der Gemeinde anerkannter Prophet. Und natürlich würdest du sagen, ja, was der Bruder im Namen Gottes geweissagt hat, das ist Gottes Wort. Aber du hast einen Kopf, du hast einen Willen, du hast eine Vision, du hast eine Bestimmung. Und das geht über jede Prophezeiung. Und Paulus ist nach Jerusalem gegangen. Der ließ sich nicht abhalten von seinem Weg nach Jerusalem. War er jetzt Gott ungehorsam? Hat er gezweifelt an Gottes Wort? Hat er Agabus was Falsches gesagt? Denn von Agabus heißt, und er hat geweissagt, dass eine große Hungersnot kommt und ist auch gekommen. Und da heißt er Claudius. Lies mal in der Bibel. Also, der war kein falscher Prophet. Aber du musst immer noch deinen Kopf einschalten. Und dein Herz und den Heiligen Geist. Und du musst wissen, was ist größer? Der wird gebunden werden. Weißt du, der Teufel weiß auch deine Geschichte. Der weiß, der kennt sie bestens. Der weiß deine Geschichte, dass du so und so endest und dass du dort und dorthin kommst. Er kennt deine Bestimmung. Und er wusste, Paulus wird nach Rom gehen. Aber das war jetzt vom Heiligen Geist. Das war keine teuflische Weissagung. Wie geht man damit um? Du brauchst den Heiligen Geist. Weißt du, nicht alles ist Gold, was glänzt. Und nicht alles musst du annehmen und glauben und akzeptieren für dich. Und nicht alles ist wertvoll für dich. Auch wenn es vom Herrn kommt. Nicht jeden Sonnenstrahl musst du auffangen. So, lass dich von Weissagen und nicht erdrücken. Paulus sagt, in einer Stelle schreibt er, auch wenn ein Engel vom Himmel käme und euch erzählen würde, müsst nicht annehmen. Stell mal vor, wenn ein Engel heute spricht, plötzlich, pssst, ein Engel steht da, muss nicht glauben unbedingt. Ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht prüfen. Prüfe die Weissagung. Du kannst nur prüfen, wenn du ein Messgerät hast. Und der Heilige Geist ist das Maß der Dinge. Kannst dich da mal prüfen oder kritisch denken oder untersuchen, ob das von Gott ist. Ohne den Heiligen Geist verarmen die Christen total. Und ich werde am Freitag darüber noch mehr sagen. Wer nicht auf den Heiligen Geist hört, fängt an, auf jeden Dummkopf zu hören, was da alles so durch die Gegend läuft. Auf die Medien, auf die geistliche Flüchtlinge, auf jeden Wahrsager und jedem Vogelgeschrei werden sie achten. Steht in der Bibel so. Nur Gottes Geist kann die Hoffnung geben. Nicht Vogelgeschrei. Und nicht Weissagung oder Wahrsagung oder sonst was. Nur der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Das ist mehr maßgebend, als was Agabus mir erzählt. Ist hart, was ich sag. Schwer sogar. Als Bruder sowieso aus Amerika oder der aus Afrika oder der aus was weiß ich woher. Wenn der Heilige Geist muss unserem Geist Zeugnis geben. Und nicht der Agabus. Und nicht der Matutis. Und nicht der und jener. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis. Da müssen wir also wirklich Gott fragen. Gott gibt seinen Geist in reine Herzen. Ganz schnell. In ehrliche Herzen. In Herzen, die nicht übertreiben. Die auf dem Teppich bleiben. Auch nicht übertreiben würden, wenn der Heilige Geist tatsächlich kommen würde. Gott gibt den Heiligen Geist in aufrichtige Herzen, die also nicht, weißt du, dass du da ausflippst, ach, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Stellt euch mal vor, liebe Geschwister. Ich kenne solche Leute, die fast umfallen und die fallen die meisten deswegen um. Gott gibt seinen Heiligen Geist in leere Herzen, demütige Herzen, die sich nicht einbilden, die wissen alles aus Gnade, was ich bin, die bescheiden sind, die dann entschlossen sind, aber auch auszuführen, was Gott gesagt hat, die gehorsam sind bis zum Schluss. Gott gibt seinem Geist den Menschen, die in seinem Willen sind. Also das ist Hoffnung. Sei in dem Willen Gottes nur. Und da bist du schon richtig. Die Dinge so sehen, wie Gott es sieht, auch wenn du sie jetzt gerade im Augenblick nicht verstehst. So viele Christen haben die Spur Gottes verlassen und laufen irgendwelchen falschen Fata Morganas nach. Den American Dream, weißt du, oder kann Russen Dream sein oder German Dream, irgendein Traum, aber nicht Gottes Traum. Du musst rausfinden, ist das Gottes Traum, was ich geträumt habe? Josef, denk an, das wusste ganz genau, das ist Gottes Traum und ich verfolge diesen Traum. Du nimmst Gottes Haltung dann ein. Der Teufel gibt auch Träume. Aber die lassen dann dich im Stich im entscheidenden Moment, die helfen dir nicht. Du scheiterst und erreichst dein Ziel nicht. Und dann bist du vor gescheiterten Hoffnungen. Du hast gehofft, geglaubt bis zum letzten Mal und dann ist die Seifenblase geplatzt. American Dream. Die meisten Christen träumen American Dream. Weißt du, so amerikanisch, Wohlstand, Überfluss, Segen. Es ist alles Segen. Denen, die Gott dienen, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist Evangelium für mich. Also ich glaube an den Segen und ich werde vom Segen reden, aber ich werde nicht da verfallen. Ja, wenn du an Gott glaubst, hast du keine Schwierigkeiten, keine Kämpfe. Habe ich erst recht, eine ganze Menge. Ich möchte dir meine Kämpfe gerne verkaufen. Kannst du mich kämpfen? Ich lasse dir gerne dich kämpfen, wenn du willst. Also ich bin da nicht so begeistert. Ich habe sie nicht gebeten, ich habe sie nicht gefragt, aber die sind da, die zum Leben gehört hast. Weißt du, wie ein Schiff, du musst fahren und du musst das Wasser mit deinem Kiel wegschieben. Du musstest, sonst kommst du nicht vorwärts. Und Gott gibt dir diese Hoffnung. Er gibt uns Kraft in Stunden, wo alles daneben liegt. In meiner Bibel heißt es, Zacharia, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Deshalb, Leute, wenn ich von Hoffnung spreche, ich kann den Heiligen Geist nicht auslassen. Ich muss den Heiligen Geist als Zentrum setzen, so wie Jesus A und O ist, so ist der Heilige Geist hier für Hoffnung A und O. Sondern durch meinen Geist, nicht durch Heer und Kraft und Macht und Geld und Gut und so weiter, sondern durch meinen Geist. Und deshalb ist es, warum so wenig hier in den christlichen Kreisen geschieht. Warum die meisten irgendwo stecken bleiben, nicht durchkommen, keine Durchbrüche erleben, keinen Fortschritt machen, die Spur im Sand irgendwo sich verläuft und dann sagen, wo bin ich jetzt? Die geistlich scheitern. Das ist, weil es am Geist fehlt. Wir sollen wieder viel mehr, komm, Heiliger Geist, beten und voll Geistes werden. Sie leben den American Dream, aber nicht den Traum Gottes. Weißt du, von Kraft Gottes, vom Feuer Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, von der Realität Gottes. Herr, wenn du hier bist, oh, wenn Gott hier ist, lass uns Gottes Gegenwart herabbeten. Eine böse Zeitung hat mal über meine Gemeinde geschrieben. Wir haben da Hände hochgestreckt und da war der Reporter da und da, weißt du, die Schreiberlinge, die pinseln da so viel und Papier ist geduldig. Und da schreiben sie, ja, und sie streckten jetzt ihre Hände hoch, als wenn sie den Himmel herabholen wollten. Wir wollen durch betende Hände den Himmel herabholen. Deshalb strecken wir die Hände aus. Weißt du, mit Händen in der Tasche wirst du den Himmel nicht runterholen. Du musst dich schon ausstrecken. Die Bibel sagt, streckt euch aus. Sie streckten die Hände aus, schrieb sie. Weißt du, und die ganze Gemeinde, der war baff, der hat sowas gar nicht gekannt von seiner katholischen oder evangelischen Kirche oder was weiß ich, wo er da war. Verstehst du, dass plötzlich Leute nicht so um dann am Bauch festhalten und dann Daumen drehen. Nein, die haben die Hände hochgehalten und die haben gezittert sogar von der Gnade Gottes. Und jetzt holen sie den Himmel herab. Hol den Himmel herab. Bring den Himmel in deine Wohnung. Bring den Himmel in deinen Arbeitsplatz. Bring den Himmel, da wo deine Probleme sind, sag jetzt hier soll das Reich Gottes sein. Setz diese Fahne. Weißt du, als die Amerikaner auf dem Mond landeten, haben sie auch ihre Fahne abgesetzt. Setz deine Fahne und sag, hier soll der Himmel sein in Jesu Namen. Meine Wohnung soll ein Himmelsplatz sein. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Hier unten. Ich brauche Gottes Wille nicht im Himmel. Ich brauche hier auf Erden Gottes Herrlichkeit und Gottes Kraft und Gottes Gnade. So, die holen den Himmel runter. Wann hast du zum letzten Mal den Himmel runtergeholt? Von oben packen und hier runter. Hier, du bleibst hier, Himmel. Die Herrlichkeit Gottes. Du bleibst hier. Weiter. Weißt du, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Wenn du den Heiligen Geist hast, weißt du, dann lebst du ein total anderes Leben. Da bist du nicht fromm oder irgendwie so religiös. Du wirst vom Heiligen Geist geleitet, oder Luther übersetzt sogar, du wirst getrieben vom Heiligen Geist. Plötzlich stehst du an der Tür, dich hat man rausgeschmissen, aber du stehst wieder an der Tür. Und dich hat man abgewiesen, aber du stehst immer noch an der Tür. Und du lässt dich nicht abwimmeln, bis du es bekommst. Das kannst du nur durch den Heiligen Geist. Unablässig zu bitten, welche der Geist Gottes treibt. Der Heilige Geist wird dich wieder stark machen, wenn du Gott darum bittest. Deshalb, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Du weißt, wenn der Geist Gottes von einem Menschen genommen wird, dann gute Nacht. Denk an König Saul. Depression, der Teufel und am Schluss ist Selbstmord. Und immer, wenn der Heilige Geist von einem Menschen weggenommen wird, ist das Endergebnis Selbstmord. Immer. Wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist, kannst du fast schriftlich den Leuten geben, als letzte Etappe wird Selbstmord sein. Du wirst dich selbst zerstören, du wirst dich selbst kasteien, du wirst dich selbst quälen, du wirst dich selbst fertig machen. Wenn du schon andere nicht mehr fertig machen kannst, machst du dich wenigstens noch selbst fertig. Aber der Heilige Geist bringt Harmonie in deinem Leben. Und sobald dein Inneres stimmt, wird auch dein Äußeres stimmen. Wird gar nicht so lange dauern. Wird auch dein Äußeres stimmen. Wenn deine Seele und dein Geist mit Gott übereinstimmen, wird sich dein Körper auch harmonisieren. Da wird es keine Pickelchen mehr geben. Wenn der Heilige Geist in dir drin ist, dann schlägst du nicht mehr aus, so verstehst du, bist du nicht mehr kompliziert, wenn es keine psychischen Störungen mehr in deinem Leben sind. Wenn du den Himmel hier in deinem Körper hast, das ist auf Erden bringen. Du bist ja auch nur Erdhaufen. Letzten Endes so ein Klumpen Erde. Das bist du. Verstehst du? Und die Herrlichkeit Gottes muss in dein Leben, in deinen Körper hineinkommen. Dann lebst du ein anderes Leben. Nur Gott gibt deinem Leben das, was du brauchst. Das ist wahr. Der Heilige Geist macht dich zu einem Lebenskünstler. Zu einem Überlebenskünstler sogar. Zum Lebenskünstler. Dann bist du voller Hoffnung. Weißt du, seit der Heilige Geist in meinem Leben kam, habe ich gedacht, ich muss der ganzen Welt erzählen, wie gut Jesus ist. So fing das alles an. Und dann habe ich gemerkt, die wollen ja gar nicht alles. Und wie soll ich denen sagen? Dann habe ich gedacht, ich muss studieren, ich habe Bücher gelesen, Predigten gehört, Kassetten gehört. Damals gab es Kassetten noch oder Tonbänder. Bei mir zu meiner Zeit gab es Tonbänder noch. Verschiedene Laufgeschwindigkeiten. Und Tonbänder gehört, was haben die anderen gesagt? Aber hab ich gemerkt, Mensch, ich bin so ratlos. Weißt du, und dann habe ich ausgedacht, mir zusammengestellt, was werde ich sagen? So für Leute, die so auf der Straße einen ansprechen, die Frage. Dann habe ich so ein Buch mal gekauft, es gab so für Straßenmission so ein Buch, so wie man auf jede, glaube ich, 100 Fragen und 100 Antworten, die habe ich alle fast auswendig gelernt. Habe ich gedacht, also wenn der die Frage stellt, weiß ich schon die Bibelstelle, was ich dem für Bibelstelle sagen werde. Und es kam alles anders. Das kam alles anders. Dann stehst du da, bist ratlos. Aber ich bin so froh, dass ich den Heiligen Geist habe. Das ist meine Hoffnung gewesen. Der Heilige Geist hat mir immer im richtigen Moment die richtige Antwort den richtigen Leuten gegeben. Angefangen hat es, als ich meinen Kriegsdienst verweigert habe. Da ging's Schlag auf Schlag. Ich bin nach 5 Minuten oder 10 Minuten raus gewesen. Der Jehovas Zeuge von mir, der war schweißgebadet, sagte, da kommst du gar nicht durch, brauchst dich gar nicht anstrengen, die nehmen dich auseinander. Der hat mir schon Angst gemacht, aber ich habe gesagt, nee, ich weiß, bin Kind Gottes, der Heilige Geist wohnt in mir. Geh rein und habe noch in der Bibel gelesen, er wird euch richtig im richtigen Moment das Richtige sagen, was ihr sagen sollt, wenn ihr vor dem Gericht, und es war für mich Gericht, da saßen die Geier da oder die Löwen da, verschiedene 6 Stück, und ich habe dann Fragen gestellt. Der eine, kaum die Frage fertiggestellt, stellt schon die andere Frage zu, dass er dich durcheinander bringt. Und da habe ich gesagt, warten Sie mal, ich muss zuerst die Frage beantworten, dann habe ich das Kommando übernommen. Und habe gesagt, ich muss zuerst mal auf die Frage mich konzentrieren. Und dann fragt er, Sie kennen doch die Geschichte, Petrus hat auch ein Schwert dabei getragen und hat dem einen das Ohr abgehauen. Haben Sie die Geschichte gelesen? Ich habe gesagt, die kenne ich auch, diese Geschichte. Ja, warum hat Petrus sein Schwert dabei getragen? Ich habe gesagt, das kann ich Ihnen jetzt nicht so sagen auf Stegreif, aber ich könnte mir denken, damals gab es wilde Tiere und da muss er sich halt verteidigen. War in Ordnung. Ich war nach kurzer Zeit fertig. Oder ich verteile in Kiel auf der Straße Traktate als Prediger. Du brauchst auch als Prediger, auch wenn du Theologie studiert hast und vieles weißt, brauchst du den Heiligen Geist, sonst kannst du alles vergessen. Ohne den Heiligen Geist kannst du den ganzen frommen Saftladen vergessen. Das ist Saftladen, mehr nicht. so verschiedene schöne Getränke, so, aber wer nicht. Und dann verteile ich Traktate in Kiel, dann kommt eine Frau, mein Herr, was wissen Sie schon vom Leben? Das muss eine liebe Dame, eine erfahrene Dame sein. Was wissen Sie schon vom Leben? Ich habe nicht ausgesehen wie Pastor. Es waren Sandalen, Jeans und so, T-Shirt. Und was wissen Sie schon vom Leben? Und ich habe gesagt, lieber Gott, was soll ich sagen? Und dann ein Blitz. Weißt du, der Heilige Geist arbeitet in Blitzgedanken. Tut mir leid, aber es ist so. Plötzlich kommt ein Blitzgedanke. Ja, Entschuldigung, aber wissen Sie, ich habe schon ein Herz- und eine Gehirnoperation hinter mir. Damals gab es Barrett noch nicht. Und ja, mein Herr sagte, Sie Ärmster, und Sie haben das überlebt. Habe ich gesagt, sehen Sie, ich sehe doch gut aus. Und dann habe ich erzählen dürfen, was in der Bibel steht. Er gab mir ein neues Herz oder einen neuen gewissen Geist. Sagte, ach so, verstehen Sie das. Da war sie bedient. Aber da war es, weißt du, über diese Schlagfertigkeit. Der Heilige Geist macht dich schlagfertig. Und deshalb ist es so wichtig, dass du voll Heiligen Geistes bist, dass du immer im richtigen Moment das Rema hast. Du hast das Logos vielleicht im Kopf, das hast du auswendig gelernt. Aber du brauchst das Rema. Und das ist, was den Teufel in die Wüste schickt. Das ist, was mit jedem Spötter und mit jedem Kritiker, wo du fertig wirst. Das ist es. Das macht dich der Heilige Geist. Dass du überall durchkommst und dich von niemandem erdrücken lässt und immer wieder dich rauswindest. Paulus schreibt an die Philipper 1, wart ihr ohne Gott und ohne Hoffnung. Du musst dich nicht aufgeben. Ein wahrer Gläubiger muss sich nicht aufgeben, in seiner Situation sich damit abfinden. Wir kommen hier raus. Wir kommen hier raus. Das musst du da, wenn du den Heiligen Geist hast, musst du wissen, hier komme ich raus. Und ich möchte über die Kraft der Hoffnung ganz schnell dir was sagen. Petrus, 1. Petrus 1, 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, hast du ein neues Leben. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir ein neues, ewiges Leben. Weißt du, und deshalb ist, warum ich diese Kampagne für Hoffnung mache. Kraft der Hoffnung. Dank der Hoffnung kannst du ein anderes Leben leben, kann deine Seele aufatmen, kann sagen, das ist nicht die Endstation für mich. Der Präsident oder der Kanzler, der König oder der Priester oder was auch weiß ich, der hat nicht das letzte Wort. Oder die Leute, die dich so anfeinden und angreifen, die haben nicht das letzte Wort. Mein Gott hat immer noch das letzte Wort. Nicht das Gericht, die können sich so oder so entscheiden. Die Gerichte sind manipulierbar und käuflich. Wenn du keine Lobby hast und armer Kerl bist und so weiter, dann bist du durch bei denen. Die machen mit dir, was die wollen. Aber Gott hat noch das letzte Wort. Lass die spötten. Lass die machen. Aber Gott hat das letzte Wort. So, und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Kapitel Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt in der Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst nur in der Kraft des Heiligen Geistes eine völlige Hoffnung haben. Nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn die Kraft kommt, dann gehst du durch. Dann ziehst du durch. Dann stehst du durch. Dann sitzt du durch. Oder aus. Dann bist du voller Erwartung. Und du sagst, es wird kommen. Was Gott gesagt hat, das wird in Erfüllung kommen. Und heute, bevor ich aus dem Haus ging, muss ich nochmals umkehren und muss ich zurückkommen, und weil Gott mir noch ein Stichwort gegeben hat. Gott gibt mir immer Stichworte. Das andere kommt nachher immer. Ich kriege immer von Gott ein Stichwort und nach dem Stichwort kommt was. Und nach dem Stichwort kam noch was. Und da hat Gott mir ein Wort gegeben. Zuerst mal ganz komisch, habe ich gedacht, ist das biblisch, ist es wahr, kann ich das irgendwo unterbringen? Wie passt es zu meiner Predigt heute Nachmittag? Und dieses Stichwort, das Gott mir gab, hinter dem Kreuz geht die Sonne auf. Das habe ich zuerst mal gekriegt. Hinter dem Kreuz Jesu, geht die Sonne auf. Hinter dem Kreuz geht die Sonne auf. Da habe ich gesagt, ja Herr, wie soll ich das erklären? Hinter dem Grabstein geht die Sonne auf. Hinter der Not geht die Sonne auf. Hinter dem Elend, wo du gerade steckst, geht die Sonne auf. Hinter dem Regen, Sturm und Krise und Katastrophe geht die Sonne auf. Hinter der Nacht geht die Sonne auf. Hinter der Hölle, die du jetzt gerade durchmachst, geht die Sonne auf. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist doch Hoffnung, oder nicht? Unbezahlbare Hoffnung. Hinter dem Kreuz geht die Sonne auf. Mit dem Gedanken schließe ich auch. Lass uns aufstehen. Ohne Gott, und wir sind nicht ohne Hoffnung. Wir haben Hoffnung und wir sind voller Hoffnung. Und manchmal, wenn du Hoffnung hast, was sagen die Frauen, wenn die schwanger werden? Sie ist guter Hoffnung. Sie ist in Hoffnung. So, bist du auch in Erwartung, in Hoffnung? Das Embryo ist vielleicht nur so groß, oder das siehst du nicht einmal manchmal, aber sie ist jetzt in Hoffnung, sie erwartet etwas. Und Christen sind in Hoffnung, sie erwarten was. Erwarte etwas. Wenn du nichts erwartest, wirst du auch nichts bekommen. Erwarte immer noch mehr und erwarte immer noch und erwarte weiter noch und erwarte wieder und nochmals und abermals erwarte, mein Gott wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausholen. Erwarte, dass wie passiert, das weiß ich auch nicht, das ist auch gar nicht wichtig, wie das passiert, dass es passiert. Erwarte, dass es passiert. Und das, was du erwartest, das passiert auch. Wenn ich Wunder erwarte, werden Wunder passieren. Wenn ich Segnung erwarte, werden Segnungen zu mir kommen. Wenn ich finanzielle Hilfe erwarte, wird finanzielle Hilfe warten. Weißt du, deine Erwartung, deine Hoffnung ist wie ein Magnet, das zieht an. Du kannst, wenn du nichts erwartest, stoßt du alles ab. Schluss alles. Erwarte, dass Gott dich beschützt. Erwarte, dass Gott dich durchträgt. Erwarte, dass Gott dich stärkt. Erwarte, dass Gott zu dir redet. Erwarte, dass plötzlich kommt ein Wort des Herrn. Plötzlich geschieht es. Wie? Frag mich nicht. Steht auch nicht. So in Einzelheiten will ich auch gar nicht ausreden. Aber erwarte, es liegt und steht mit deiner Erwartung. Erwarte Jesus. Und er wird kommen und er wird zu dir erscheinen. Erwarte, dass nachts Jesus zu dir kommt und mit dir redet und sich dir offenbart und dir eine Vision schenkt. Da läuft gar nichts mehr. Erwarte, dass Gott dir ein Bild schenkt und dann winkt dir einer und sagt, komm rüber und hilf mir. Wie Paulus da. Erwarte, dass Gott dich weiterführt, dass er dich inspiriert. Dass Erwartung ist so ein Instinkt. Ich erwarte. Vater, wir erwarten deine Hilfe, deine Wunder, deine Kraft, deine Gnade, deine Stärkung. Wir erwarten Speise vom Himmel. Wir erwarten nicht den Tod, denn hinter dem Kreuz ist die Sonne. Wir erwarten deine Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit. Wir erwarten das Leben und nicht den Tod. Wir erwarten Gesundheit und nicht die Krankheit. Wir erwarten Segen und nicht den Fluch. Wir erwarten, dass du unseren Mangel ausfüllst. Wir erwarten all diese, dass alle die Dinge, die bei uns verändert werden sollen, durch dich verändert werden und nicht durch Menschen. Wir brauchen keine menschliche Hilfe, wir brauchen göttliche Hilfe. Und wenn die göttliche Hilfe da ist, wenn Gott mitmischt und Gott mitarbeitet, werden alle anderen auch mitarbeiten wollen. Da wird der Teufel mitarbeiten wollen, da werden die Menschen mitarbeiten wollen, da werden die Gläubigen mitarbeiten wollen, da werden sogar die Ungläubigen mitarbeiten wollen. Wenn du arbeitest, da will jeder in Arbeit sein, da will keiner faul herumsitzen. Vater, ich danke dir, dass du der Anfänger und dass du der Vollender unseres Glaubens bist. Halleluja. Und du bringst dann zum Abschluss und das, was nichts ist, wird abgeschöpft und rausgeworfen und entsorgt. Vater, ich danke dir, dass du gerade jetzt an jedem Einzelnen von uns arbeitest. Das ist meine Hoffnung. Und deshalb gebe ich niemanden auf, brauche ich auch niemanden aufzugeben, muss ich es nicht tun, denn ich weiß, du wirst mit jedem noch fertig. Kannst du das glauben, dass Gott noch mit jedem fertig wird? Auch mit den schwierigsten Menschen? Auch, dass Gott auch mit den unsympathischen Menschen fertig wird, die du nicht lieben kannst, wenn du sie Gott abgibst und sagst, Herr, schenk mir Liebe, dass ich auch die tragen kann und dann verändert. Glaub nicht, dass Gott den verändert, der wird dich verändern. Dass du den unsympathischen plötzlich so nett findest, sagst, Mensch, ich wusste gar nicht, dass er so schön aussieht. Oder dass er so viele Qualitäten hat, so viele gute Eigenschaften hat. Und gerade die Unsympathischen werden vielleicht unter Umständen deine besten Mitarbeiter und deine Diener und Helfer sein. Die Unsympathischen, die dir jetzt noch so unsympathisch sind, die du nicht ausstehen kannst. Gott will diese Menschen verändern. Bitte Gott, dass du verändert wirst. Das Wunder geschieht an dir, an sonst niemand. Vater, wir brauchen das Wunder. Die Gemeinde braucht das Wunder. Die Gläubigen brauchen das Wunder. Das Wunder deiner Gnade. Herr, wenn wir das Wunder deiner Gnade erleben und das Wunder deiner Gnade erfahren, dann sind wir voller Hoffnung. Voller Hoffnung für diese vergängliche Welt. Ich segne jetzt die Gemeinde und Herr Jesus, dein Friede möchte mit der Gemeinde sein, mit den Gläubigen, wo sie auch stehen. Und wenn sie selbst noch so viel hoffnungslose Fälle um sich haben, Herr Jesus, das ist Arbeit für dich. Das ist Arbeit für dich an uns und dass du durch uns an ihnen arbeitest und auch diese Dinge so veränderst. Ich danke dir. Nur du kannst Hoffnung geben, auch heute an diesem Tag. Amen.